Herzlich willkommen in der Online-Vorlesung BGB.at. Schön, dass Sie da sind. Das hier ist die 16. Einheit und heute sprechen wir über das Thema Verjährung. Das ist eines der Sonderthemen, das an das Ende einer jeden BGB.at-Vorlesung gehört. Das steht im BGB.at drin und es kann immer mal in der Klausur kommen, bis hin später zur Examensklausur. Manche lernen da trotzdem auf Lücke. Da wäre ich vorsichtig und denke, deswegen ist es eine gute Idee, dass Sie jetzt bis hierhin durchgehalten haben und auch bei diesen letzten Themen der Vorlesung mit am Ball bleiben. Bevor wir hineingehen, wie immer der Rückblick auf das Thema der letzten Einheit. Das war die dritte Stellvertretungseinheit. Ich habe Ihnen sogar noch mal eine Folie aus der vorletzten Einheit hier mitgebracht. Vertreterin ohne Vertretungsmacht. Sie wissen, das ist diejenige, die überhaupt gar keine Vollmacht hat, das zu tun, was sie da als möchtegern Vertreterin anbahnt. Da gibt es Regeln im BGB für, nämlich die Paragraphen 177 folgende. Und Sie erinnern sich, wenn ich von so jemandem vertreten werde, der eigentlich gar nicht berufen ist, mein Vertreter zu sein, dann kann ich als Hintermann dafür optieren, das Geschäft trotzdem gelten zu lassen. Das ist gewissermaßen bis dahin schwebend unwirksam, wie das bei Minderjährigen der Fall war. Und wenn ich das aber möchte und im Nachhinein gutheiße, was da passiert ist, okay, dann kann ich das an mich ziehen, dann ist gewissermaßen nichts passiert. Aber wenn ich das nicht möchte, dann ist die Frage, wer dieses Geschäft gegen sich gelten lassen muss, wer die gekaufte Ware zum Beispiel bezahlen letztlich muss. Und wenn ich das nicht bin als Hintermann, dann ist es wohl die Vertreterin oder die Möchtegern-Vertreterin selbst, die sich da aufgeschwungen hat, irgendetwas für mich zu tun, wozu sie von mir gar nicht bevollmächtigt war. Genau betrachtet ist es allerdings ein Wahlrecht dann der Geschäftspartnerin auf der anderen Seite. Es könnte ja sein, dass die Möchtegern-Vertreterin überhaupt gar kein Geld hat und als Vertragspartnerin völlig unattraktiv ist, weil sie nahe insolvent ist und es bringt überhaupt gar nichts, eine vertragliche Forderung jetzt aus Warte der Geschäftspartnerin gegen diese Möchtegern-Vertreterin zu haben. Und in der Situation darf dann nicht nur ich als Hintermann dafür votieren, dass dieser Deal nicht zustande kommen soll mit mir, sondern auch die Geschäftspartnerin auf der anderen Seite, also diejenige, die mit einer Möchtegern-Vertreterin kontrahiert hat, die darf ihrerseits sagen, nein, ich möchte mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben und dann ist halt insgesamt gar nichts passiert. Dann gibt es auch kein Geschäft, an das sich die Vertreterin, Möchtegern-Vertreterin halten müsste, sondern hat gewissermaßen auch die andere Seite den Deal abgelehnt und das war's dann. Dann kommt überhaupt gar kein Geschäft zustande. Wir hatten kurz drauf geschaut auf den 366 HGB, die Frage, ob man einen guten Glauben an die Vertretungsmacht haben kann. Wir haben es im Endeffekt abgelehnt, aber es gibt Leute, die es befürworten, dass in analoger Anwendung zu 366 HGB dann doch so zu machen. Man sollte allerdings wissen, dass der 366 HGB natürlich nur im Handelsrecht gilt und auch dort nur die Verfügungsbefugnis von Kaufleuten schützt. Eine sehr relativ entlegene Norm. Wenn Sie die jetzt noch nicht unter das Kopfkissen gelegt haben, ist das kein Drama. Aber sie schon mal gehört zu haben, um sie dann vielleicht im 5. Semester in der Handelsrechtvorlesung nochmal zu wiederholen und dann etwas besser einordnen zu können, ist vielleicht keine schlechte Idee. Das große andere Thema bei verfehlender Vertretungsmacht, das man der Vertreterin ohne Vertretungsmacht gegenüberstellen kann, ist der Missbrauch der Vertretungsmacht. Da hat jemand sehr wohl eine Vertretungsmacht. Allerdings ist es eine Vertretungsmacht, die beschränkt wurde, regelmäßig im Innenverhältnis, aber nach außen sehr, sehr groß aussieht. Dieser Fall lässt sich ganz besonders gut darstellen mit der Standard-Großvollmacht im Außenverhältnis, nämlich der Prokura nach § 48 folgende HGB. So hatten wir uns das auch angeschaut und wir hatten gesehen, wenn ich jemanden als Prokurist auf die Straße bringe, dann steht da im Handelsregister, der darf mehr oder weniger alles tun, aber ich kann im Innenverhältnis natürlich meiner Prokuristin sagen, bitte keine Deals über eine bestimmte Summe etwa hinaus. Und wenn die das dann trotzdem macht, also ihre Vorgaben im Innenverhältnis überschreitet, weil sie weiß, im Außenverhältnis ist da nichts beschränkt, dann missbraucht sie die Vertretungsmacht, die ich hier eingeräumt habe. Und dann ist die Frage, wie wir damit umgehen. Grundsatz muss man sagen, wenn ich so jemanden als meinen Prokuristen herumlaufen lasse, dann ist das erstmal mein Problem. Ich hätte mir ja jemanden tauglicheren oder vertrauenswürdigeren auch aussuchen können, dann sollte nicht der Rechtsverkehr daran Schaden nehmen. Es sind aber Fälle denkbar, in denen da jetzt ein Geschäftspartner auf der anderen Seite auftritt, der mit der Prokuristin, die da amok läuft, gemeinsame Sache macht. Das wäre die sogenannte Kollusion, also ein Zusammenspiel zu meinen Lasten des Vertretenen. Und wenn das tatsächlich mal der Fall sein sollte, dann würden die allermeisten sagen, dann ist der Vertrag, der da geschlossen wurde, klar offenbar gegen meine des vertretenen Interessen, also desjenigen, der den Prokuristen angestellt hat, dann wäre der nichtig, sittenwidrig 138 Absatz 1. Die zweite, das weniger klare Ausnahme, wäre diejenige, dass sie zwar nicht bewusst zusammenwirken zu meinem Nachteil, also meine Prokuristin und der Geschäftspartner auf der anderen Seite, aber dass es für den Geschäftspartner auf der anderen Seite evident war, dass die Prokuristin das nicht tun durfte, was sie da vorgab tun zu dürfen, was vielleicht von einer Prokura grundsätzlich umfasst ist. dann wird man etwas streitiger diskutieren, was man damit macht. Man kann sagen, naja, evident, der hätte es sehen müssen, hat es aber nun mal nicht gesehen. Muss ich dann nicht vielleicht doch als derjenige, der die Prokuristin herausgeschickt hat, auch irgendwie in der Haftung sein? Und das diskutiert man etwas weniger einheitlich, oder gibt es keine so klare herrschende Meinung wie beim Thema Kollusion bei der Evidenz. Und da muss man diskutieren. Man könnte also einerseits sagen, der Vertragspartner, der es hätte sehen können, der darf sich dann nicht auf die Prokura berufen, also darauf, mit einem Prokurist, mit einem Vertretungsberechtigten das Geschäft geschlossen zu haben. Es gibt ebenfalls die Stimmen, die sagen, ich als Vertretener, also der Person, der den Prokuristen angestellt hat, ich habe ein Wahlrecht, so wie in § 177, ist nicht ganz der Fall, aber trotzdem analog dieser Vorschrift, ob ich den Vertrag gelten lassen möchte oder nicht, hatte ich ihn auf diese Folie aufgeschrieben, jetzt hat es vielleicht nochmal ein bisschen geklingelt bei der Wiederholung. Wir hatten uns eine Folie angeschaut zu Willensmängeln und Wissensmängeln, hatten gesehen, den 166 ist gar nicht so sehr bekannt, komischerweise. Bei Erstsemestern, aber auch bei Examenskandidatinnen und Examenskandidaten ist es eine Vorschrift, die dann eher mal nur so von 10% der Leute gekannt wird. Da können Sie sich also positiv abheben, wenn Sie wollen. Und Sie sollten wissen, dass grundsätzlich der 166 eben beide, sowohl die Willens- als auch die Wissensmängel betrifft. In unserem Bereich jetzt im ersten Semester sind die Wissensmängel noch gar nicht so relevant, sondern eher nur die Willensmängel. Und da hat man gesehen, grundsätzlich, wenn ich jemanden vorschicke als meine Vertreterin, dann bildet die einen eigenen Willen. Das bedeutet, grundsätzlich ist es so, dass es auch auf ihren Willen ankommt, wenn ich mich auf Willensmängel berufen möchte. Und die Berufung auf Willensmängel ist die Anfechtung. Auch das hatten wir in der letzten Einheit wiederholt. Etwas schwieriger ist es, wenn ich dieser Vertreterin eine gebundene Marschroute vorgebe, ob ich mich dann vielleicht analog 166.2 auch darauf berufen kann, dass bei mir selbst dann doch ein Willensfehler da war, und ob das dann für eine Anfechtung hergenommen werden kann, das mag man so oder so beurteilen, denn wie immer bei einer Analogie, das geht nicht ganz klar durch und es gibt immer einige, die dagegen sind. Wir hatten diese Grundsituation nochmal ein bisschen auseinandergezogen, hatten uns angeschaut, wir müssen unterscheiden, wenn wir denn anfechten wollen, einerseits die Anfechtung des Hauptgeschäfts und dann die Anfechtung der Vollmacht. Wir hatten gesehen, beim Hauptgeschäft nach dem 166 Absatz 1 kommt es grundsätzlich auf die Vertreterin an. Wir hatten allerdings auch gesagt, die Anfechtung, komischerweise, die geht dann nicht von der Vertreterin selbst aus, sondern von der Person, die dahinter stand, also von der vertretenen Person. Und das sagt man einfach so, das steht in keiner Norm so drin, aber man sagt, weil die vertretene Person die Rechtsfolgen tragen muss, deswegen muss sie auch das Anfechtungsrecht haben. Denkbar ist natürlich auch, dass ich nicht das Hauptgeschäft, sondern die Vollmacht anfechte. Und da muss man sich dann fragen, wie kann das eigentlich dann noch zulasten des Rechtsverkehrs gehen? Also widerrufen kann ich die Vollmacht, bevor sie ausgeübt wurde, natürlich immer. Aber wenn ich sie denn tatsächlich dann anfechten möchte, dann würde man auch darüber diskutieren müssen, ob das denn möglich ist, bei einer bereits ausgeübten Vollmacht dann im Nachhinein das Geschäft wieder zu kippen, indem ich der Geschäftspartnerin sage, ja sorry, ich habe die Vollmacht angefochten. Da sagt sie, mit der Vollmacht habe ich ja eigentlich nichts zu tun. Die war halt in dem Moment da, wo die Vertreterin das Geschäft geschlossen habe, also kegel mir die nicht im Nachhinein raus. Das ist gut verständlich. Auf der anderen Seite wissen wir, Anfechtung geht auf die Rechtsfolge des 142 Absatz 1 hin, nämlich Nichtigkeit, und wenn die Vollmacht halt extunk, also von Beginn an dann nicht mehr da ist, dann fällt es schwer, das Geschäft aufrechtzuerhalten mit einer Vertretungsmacht, wenn wir doch wissen, sie ist eigentlich nicht mehr da. Das Ganze hatten wir in einem Beispielsfall vertieft, den ich hier an dieser Stelle nicht nochmal wiederholen möchte. Und damit sind wir schon bei unserem Thema für diese Einheit, nämlich die Verjährung. So ganz grob wissen es, glaube ich, sogar auch Laien da draußen auf der Straße, was Verjährung sein könnte. Wie der Begriff schon sagt, da sind so viele Jahre ins Land gezogen, dass vielleicht irgendwann Schluss ist mit Rechten. Und tatsächlich, das ist es auch. Es gibt Verjährungsfristen, es gibt eine bestimmte Dauer für bestimmte Rechte, die sich aus dem Gesetz ergeben, wo ich sage, innerhalb dieser Frist kann ich dieses Recht geltend machen. Wenn aber die Frist vorbei ist, dann ist es halt zu spät. Warum sagt man das? Naja, man möchte, dass irgendwann auch ein Rechtsfrieden eintritt, dass die Leute auch irgendwann damit kalkulieren können. Vielleicht wissen sie ja gar nicht, dass gegen sie noch eine hohe Forderung offen ist. Und es kann ihnen auch keiner sagen, wenn vielleicht die Gläubigerin da auch jetzt in diesem Moment nicht daran denkt. Und wenn Sie es vielleicht ahnen, dann wollen Sie vielleicht den schlafenden Hund nicht wecken. Sie wollen auch niemanden darauf bringen, da jetzt ein Fass aufzumachen, einen Konflikt vom Zaune zu brechen. Deswegen ist auch nachvollziehbar, wenn man nicht gewissermaßen alle 3 Jahre bei allen Leuten, mit denen man in Kontakt tritt, anfragt, ob sie noch irgendwelche offenen Forderungen haben. Nein, auch ohne dass ich das tue, sagt der Gesetzgeber, irgendwann ist halt gut gewesen mit der Verjährung. Ich habe das mal relativ kurz gefasst in den Begriff Leistungsstopp, der oben drüber steht. Und wir können uns mal noch etwas präziser anschauen, was der Gesetzgeber darunter gemeint hat. Darunter steht 214 BGB ist vielleicht sogar die zentrale Vorschrift für die Verjährung. Und auch das ist eine Vorschrift, die gar nicht so viele Leute kennen, obwohl da das Wichtigste drin steht. Sie kennen das aus anderen Möglichkeiten, insbesondere Ansprüche aufzuhalten, dass ich Ihnen auch da schon gesagt habe, das Wichtigste ist manchmal die Rechtsfolge. Bei der Anfechtung habe ich diese Norm sogar gerade in den Mund genommen, 142 Absatz 1, nicht wahr? Wenn eine Willenserklärung angefochten wird, dann ist sie extung weg, extung nichtig. Und so ähnlich ist es auch mit der Wirkung der Verjährung. Das steht auch in einer Vorschrift drin, nämlich in 214 Absatz 1. Nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern. Vielleicht muss man hier sogar die Folie noch etwas präziser fassen, als ich das hier gemacht habe. Mir gefällt dieser Begriff Leistungsstopp gar nicht so sehr. Noch besser gefiele mir, wenn ich hier hingeschrieben hätte, nächste Auflage der Vorlesung, Forderungsstopp. Das ist ein kleiner Unterschied, nicht wahr? Leisten ist das, was ich tatsächlich tue. Aber fordern ist die Frage, ob ich mich auf ein bestimmtes Recht berufen kann. Und der 214 Absatz 1, der sagt, nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern. Was bedeutet das? Unser Schuldner ist dann tatsächlich aber auch in der Pflicht, wenn er sagen möchte, der Anspruch, der gegen mich richtet, der ist verjährt. Dann muss ich diese Verweigerung auch aktiv äußern. Und das nennt man eine Einrede. Diesen Begriff, den habe ich Ihnen in die dritte Zeile da geschrieben. Ich unterstreiche ihn nochmal grün. Das ist jetzt an der Stelle auch ein wichtiger Begriff. Ich weiß nicht, ob wir den in dieser Vorlesung schon mal hatten. Vielleicht in der Arbeitsgemeinschaft Ihres Vertrauens, aber lieber einmal zu viel als zu wenig. Eine Einrede ist also etwas, was wir bei einem den Anspruch ganz am Schluss entgegensetzen. Lassen Sie mich das Ihnen mal übersetzen in ein Schema, wo ich gar nicht mehr mich erinnere, weil unsere Vorlesung ja im letzten Jahr schon begonnen hat, ob ich Ihnen dieses Schema ganz am Anfang vielleicht sogar schon einmal gebracht habe. Ich meine irgendwie schon, aber vielleicht haben Sie es ja auch wieder so halb vergessen. Sie erleben sehr häufig in den allerersten Semestern des Studiums, dass Sie einen Anspruch XY prüfen in einem Dreischritt. Ich habe es sehr kursorisch jetzt hingeschrieben. Anspruch XY heißt, Sie brauchen natürlich eine Anspruchsgrundlage, eine entsprechende Norm. Dann brauchen Sie natürlich einen Anspruchsteller und eine Anspruchsgegnerin. Die müssen Sie nennen, auch im Obersatz natürlich. Und Sie müssen auch sagen, worauf sich dieser Anspruch richtet, das Anspruchsziel, ob X von Y Geld will und so weiter und so fort. Aber das ist für mich jetzt erstmal zweigrangig. Was Sie regelmäßig lernen, ist folgender Dreischritt, nämlich einmal die Frage, ob der Anspruch entstanden ist. Zweitens, ob der Anspruch erloschen ist. Und drittens, ob der Anspruch durchsetzbar ist. Sie müssen alles in der richtigen Weise beantworten, um überhaupt einen Anspruch am Ende durchgehen lassen zu können, wie wir das nennen. Also Sie müssen positiv bejahen können, dass der Anspruch entstanden ist. Sie müssen verneinen können, dass der Anspruch erloschen ist. Ich hätte auch nicht da reinschreiben können, dann hätten Sie das wieder bejaht, egal. Und Anspruch durchsetzbar muss er halt auch sein, damit jemand den tatsächlich auch gegen alle Widrigkeiten durchsetzen kann. Und Sie erinnern sich, eine Frage, Anspruch entstanden, könnten Sie auch jetzt mal das Video unterbrechen, wenn Sie wollten, und sich fragen, was ist eigentlich an Problemen darunter zu diskutieren? Dann würden Sie hier vielleicht sagen, bei Anspruch entstanden ist die Frage, ob überhaupt ein Vertrag geschlossen wurde. Und Sie könnten auch mit Blick auf den eben zitierten 142 Absatz 1 fragen, ist denn, wenn ein Vertrag geschlossen wurde, der vielleicht angefochten, dann war er zwar ursprünglich da, dieser entstandene Anspruch, aber der ist ja rechtlich voll beseitigt worden. Und dabei kann man, das ist der Grund der 142 Absatz 1, weswegen man die Anfechtung tatsächlich schon an dieser ersten Stelle prüfen kann. Man kann die Anfechtung auch, manche tun das auch unter römisch zweitens prüfen, unter Anspruch erloschen, wenn man sagt, das ist halt von hinten raus, dass diese Anfechtung geltend gemacht wird. Ansonsten, wenn wir mal reinschauen, was sind so Punkte, die man unter den römisch zweitens Punkt fassen kann, insbesondere, wir nennen es Erfüllung, auch wenn das für Sie erst im nächsten Semester kommt. Ich schreibe mal erklären dazu, Zahlung. Also wenn ich etwas für 500 Euro gekauft habe und habe diese 500 Euro schon bezahlt, dann ahnen Sie, ohne dass wir die Normen dazu uns schon angeschaut hatten, dass dann natürlich dieser Anspruch gegen mich nicht mehr geltend gemacht werden kann, weil er halt weg ist, weil er bedient ist, weil er bezahlt oder wie wir sagen, erfüllt worden ist. Das wäre eine Frage, ob der Anspruch erloschen ist. Und unter der letzten Frage, ob der Anspruch durchsetzbar ist, da lernen wir jetzt zum Beispiel eben das Thema Verjährung kennen. Und während Schwierigkeiten auf den Ebenen römisch 1 und 2 bezeichnet werden mit dem Begriff Einwendungen, gibt es für den römisch 3. Punkt eine besondere Einwendung. Es ist immer schon noch eine Einwendung, aber das mit der Verjährung und die anderen Punkte, die man unter römisch 3 nennt, die nennt man eben eine Einrede. Und das heißt so, weil da jemand tatsächlich eine Rede gegensetzen muss. Nämlich die Schuldnerin muss sagen, ja, schön und gut, dieser Anspruch mag irgendwann mal da gewesen sein, aber jetzt ist es zu spät. Das muss sie geltend machen. Wenn ich als Schuldnerin diese Einrede im Prozess nicht erhebe, dann werde ich verurteilt. Man muss tatsächlich also aufpassen, auch wenn ich es nicht dazu kommen lassen müsste. Das ist ein Recht, sich auf die Verjährung zu berufen. Es ist aber auch keine Pflicht. Stellen Sie sich mal vor, jemanden, mit dem Sie ein gutes Verhältnis haben. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Traum-Mietverhältnis. Ihre Vermieterin ist ein sehr netter Mensch und hat Ihnen gerade was zu Weihnachten geschenkt und hat für Sie schon viele gute Sachen getan, hat Ihnen vielleicht sogar einmal das Leben gerettet, wer weiß. Und jetzt hat die einen Anspruch und ist damit aber sehr spät. Ja? Der beruft sich auf irgendein Problem, das eigentlich vor 5 Jahren schon aufgetreten ist und jetzt juristisch betrachtet wäre es viel zu spät. Aber Sie denken, der stellen Sie jetzt kein Bein, der hat Ihnen ja damals das Leben gerettet. Ja? Dann würden Sie sagen, nein, diese Einrede möchte ich nicht erheben. Es ist ein bisschen fiktiv zu sagen, die Vermieterin wird sie dann verklagen, denn wenn das Verhältnis so gut ist, dann würde sie wahrscheinlich nicht verklagen. Aber selbst wenn sie verklagen würde, dann würde man immer noch vielleicht darüber nachdenken, ob man die Einrede tatsächlich erheben möchte. Die meisten Leute erheben sie natürlich. Es wäre theoretisch aber denkbar, dass sie erheben könnten und der Anwalt würde das vergessen, ja, und hat gewissermaßen Verjährung nicht im Blick. Das wäre dann eine Grenze der Fürsorgepflicht des Gerichtes. Da müsste man überlegen, ob das Gericht dann überhaupt einen richterlichen Hinweis erteilen muss. Denn das Gericht will ja nicht einseitig helfen. Also da sieht man schon, dass also die Einrede schon auch eine gewisse Verantwortung mit sich bringt, die im Einzelfall tatsächlich auch mal dazu führen kann, dass jemand da eine Möglichkeit hätte, das gegen ihn gerichtete Recht auszuheben, das aber tatsächlich nicht tut. Wenn wir sagen, das ist eine Frage der Durchsetzbarkeit des Anspruchs, ich blende Ihnen das nochmal kurz ein, dann sagen wir zugleich, erloschen ist der Anspruch eben nicht, er ist immer noch da. Und das bedeutet, die Erfüllung ist nach wie vor möglich. Ergibt sich letztlich aus meinem Vermietungsbeispiel, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe, aber lassen Sie uns nochmal ein paar andere Vorschriften betrachten, die Ausfluss der Tatsache sind, dass ein verjährter Anspruch durchaus noch erfüllt werden kann. Da haben wir einmal den 214 Absatz 2. Das zur Befriedigung eines verjährten Anspruchs Geleistete kann nicht zurückgefordert werden, auch wenn in Unkenntnis der Verjährung geleistet worden ist. Stellen Sie sich vor, Ihr Mietverhältnis ist doch nicht so gut und Sie sind von Ihrem Vermieter in Anspruch genommen worden und Sie hätten sich auf die Verjährung berufen können, haben es aber nicht gemacht. Das heißt, Sie haben dem Vermieter die offenen 1.000 Euro gezahlt und jetzt im Nachhinein sagt eine jurastudierende Freundin Ihnen, hey, du hättest dich doch auf Verjährung berufen können. Können Sie das jetzt wieder zurückverlangen nach dem Motto, sorry, ich hätte mich eigentlich auf diese Einrede berufen können? Nein, sagt der 214 Absatz 2. Warum? Weil der 214 Absatz 2, der möchte, dass da ein gewisses Stoppzeichen aufgestellt wird zwischen den Beteiligten. Hier soll niemand mehr voneinander etwas fordern können. Es ist einfach zu viel Zeit verstrichen. Wenn Sie so blöd sind, in Anführungszeichen, sagt Ihnen der 214 Absatz 2, trotzdem zu zahlen, dann ist das Ihr Pech. Das Geld ist weg. Der Anspruch war ja schon noch da. Er war auch noch erfüllbar. Wenn Sie ihn dann erfüllt haben, ist es Ihr Pech, dann können Sie das Geld nicht mehr zurückholen. Was gibt's noch? 215 ist jetzt relativ weit schon gegangen. Ich weiß es aber nicht anderweitig unterzubringen. Die Verjährung schließt die Aufrechnung und die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nicht aus, wenn man auch vor Eintritt der Verjährung schon hätte aufrechnen können. Aufrechnung hatten wir jetzt noch nicht, machen Sie erst im nächsten Semester. Vielleicht sagt Ihnen schon der allgemeine Wortgebrauch, dass Aufrechnung so etwas bedeutet, wie dass zwei Geldforderungen gegenseitig verrechnet werden. Und wenn ich diese Verrechnung eben schon hätte machen können vor Eintritt der Verjährung, sagt er 215, dann kann ich es auch nachher noch machen. Was ist auch da wieder der Hintergedanke? Naja, dann bei der bloßen Verrechnung, dass ich sage, du, ich schulde dir zwar was, aber du schuldest mir ja auch noch was, das können wir miteinander verrechnen, da wird ja kein Geld ausgetauscht. Da müssen nicht noch Güter vom A nach B wandern, sondern das Stoppzeichen bleibt aufrechterhalten. Es ist gewissermaßen nur eine kleine Rechnung, kleine Verrechnung, die man macht. Und da sagt der Gesetzgeber eben, das geht noch nach Eintritt der Verjährung. Was habe ich noch geschrieben? Zurückbehaltungsrecht, das ist etwas Ähnliches, was ich jetzt nicht mehr explizit erwähnen möchte. Und 216 wäre ein gesicherter Anspruch. Auch das wird jetzt nochmal ein bisschen besonders gehandhabt. Das Sicherungsrecht für Ansprüche machen Sie erst im dritten Semester mit dem Sachenrecht. Sie können sich vielleicht so vor der Klammer und vor dem dritten Semester auch schon mal vorstellen, dass manche Ansprüche so groß sind, dass man sich eine Sicherheit, zum Beispiel eine Hypothek oder eine Grundschuld dafür einräumen möchte. Oder dass man ein bestimmtes anderes Pfand irgendwie in die Hand bekommt. Und wenn ich das Pfand in der Hand habe, dann bin ich ja gesichert, dann darf ich darauf vertrauen, dass dieser Anspruch irgendwann sich noch durchsetzen lässt. Und damit ist gewissermaßen diese Vertrauenskomponente der Verjährung ausgeschaltet. Deswegen sagt der 216, wenn wir so eine Sicherung haben, dann muss man auch mit der Verjährung etwas zurückhaltender sein. Schließlich, letzter Punkt, wenn ich deliktisch unterwegs bin. Das ist ein Begriff, den Sie eher aus dem Strafrecht kennen. Es gibt aber auch einen Bereich jetzt des BGB, den Sie ungefähr im dritten Semester kennenlernen, hinten im Schuldrecht, die 823 folgende, wo die Delikte, zum Beispiel Diebstahl oder Körperverletzung, auch zivilrechtlich mit Schadensersatzansprüchen verbunden werden. Wenn ich da als Delinquent, als Täter noch irgendwelche Vorteile, irgendwelche Früchte der Tat bei mir aufbewahre, dann ahnen Sie, dann bin ich so böse, dass ich es auch nicht verdiene, dass die gegen mich gerichteten Schadensersatzansprüche verjähren und vielleicht auch nicht, wenn bestimmte Vorteile bei mir noch verblieben sind. Dazu gibt es eine Sondervorschrift hinten im Deliktsrecht, die habe ich Ihnen hier aber nur deswegen aufgenommen, damit Sie, wenn Sie irgendwann im dritten, vierten Semester ins Deliktsrecht hinkommen, dass Sie dann gewissermaßen auf diese Vorlesungen zurückblicken und das miteinander gedanklich verbinden können. Ich glaube, was der Effekt der Verjährung ist, nämlich ein gewisses Einfrieren, könnte man auch sagen, ganz nach dem Ablauf einer gewissen Zeit, das ist, glaube ich, Ihnen gerade mit Blick auf den Rechtsfrieden einigermaßen erklärlich. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann denn alles verjähren? Und da muss man ein bisschen aufpassen. Wieder eine Vorschrift, wo es nicht schlecht ist, wenn man die findet, nämlich den Paragraphen 194. Haben Sie denn schon mal gehört? Ich bilde mir ja ein, ich hätte in der allerersten Veranstaltung mit Ihnen hier in BGB-AT, was vielleicht sogar relativ am Beginn Ihres Studiums war, mal als erste BGB-Vorschrift den Paragraphen 194 erwähnt. Auch wenn er damals noch voll aus dem Kontext gerissen war, jetzt kommt er zum zweiten Mal vor. Jetzt lesen wir ihn nochmal, nämlich das Recht von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen, unterliegt der Verjährung. Ich meine, damals hätte ich gesagt, schauen Sie mal hier eine Legaldefinition für den Begriff des Anspruchs. In so gut wie allen zivilrechtlichen Klausuren prüfen Sie Ansprüche. Und immer mal wieder, insbesondere in mündlichen Prüfungen, werden Sie gefragt, was ein Anspruch ist, und dann sollen Sie keine Definition auswendig lernen, sondern Sie wollen den 194 Absatz 1 finden und gewissermaßen daraus vorlesen. Und jetzt gehen wir weiter und besichtigen diese Vorschrift aus der Warte des Verjährungsrechts und sehen sogleich, okay, nicht alles, nicht alle Rechte, die wir uns vorstellen können, unterliegen der Verjährung, sondern nur Ansprüche. Was ist der Gehalt dieser Regel? Das sehen wir jetzt in dem größeren zweiten Bullet Point, den ich Ihnen aufgemalt habe, nämlich wenn wir uns fragen, was ist denn eigentlich ein Recht, aber kein Anspruch? Und da ist insbesondere eine Sache zu nennen, nämlich das sogenannte Gestaltungsrecht. Bei Gestaltungsrechten, da nehme ich auf die Rechtslage Einfluss. Es gibt keine ganz einheitliche Definition, aber es ist in der Regel ein einheitliches Rechtsgeschäft. Von mir aus äußere ich eine Willenserklärung in den Rechtsverkehr hinein. Die korrespondiert aber nicht mit einer anderen Willenserklärung, über die dann ein Vertrag zustande käme, Stichwort 2 übereinstimmende Willenserklärung, nein, sondern die einseitige Willenserklärung, die ich in den Rechtsverkehr hinein entäußere, die macht was mit der Rechtslage, weil mir ein bestimmtes Recht zusteht, die Rechtslage ein Stück weit zu ändern. Ein paar Beispiele dafür, weil das vielleicht ein bisschen abstrakt ist. Sie werden im nächsten Semester kennenlernen, dass es in bestimmten Situationen die Möglichkeit gibt, dass Sie aus einem einmal geschlossenen Vertrag wieder ausbrechen können. In gewisser Weise haben Sie so eine ähnliche Sache auch in diesem Semester schon kennengelernt, als wir uns mit der Anfechtung beschäftigt haben. Bei der Anfechtung wird ursprünglich die Willenserklärung beseitigt, weil bei der Willensbildung irgendein Fehler aufgetreten ist. Es gibt aber noch Sachen, wo ich sage, nein, der Vertrag als solcher, der ist völlig integer geschlossen, aber dann sind Probleme passiert, die dazu führen, dass der Gesetzgeber mir sagt, du darfst raus aus dem Vertrag. Das nennen wir insbesondere Rücktritt. Ich trete zurück vom Vertrag. Stellen Sie sich vor, Sie haben für Ihre neue Vorlesung ein Gesetzbuch gekauft und nach 7 Wochen ist es immer noch nicht geliefert. Ja, können Sie sich gut vorstellen. Also wie lange müssen Sie warten? Irgendwann ist Schluss. Ja, kein Verjährungsthema an der Stelle, auch wenn es mit langer Frist warten zu tun hat. Irgendwann müssen Sie nicht mehr länger warten, sondern dann ist Ihnen ein Festhand am Vertrag nicht mehr zuzumuten, dann dürfen Sie zurücktreten. Wenn Sie jetzt zurücktreten vom Vertrag, werden Sie im nächsten Semester lernen, dann ist der Vertrag nicht mehr so, wie er vorher war, sondern dann muss halt auch insbesondere rückgezahlt werden. Das heißt, dann muss die Buchverkäuferin Ihnen Ihre 20 Euro oder was ein BGB heutzutage so kostet, wieder zurückzahlen. Das heißt, daraus ergibt sich dann schon ein Zahlungsanspruch. Aber dieses Recht, dieses Rücktrittsrecht ist was anderes als der Erstattungsanspruch in Höhe von 20 Euro, der da hinten dabei rauskommt. Sondern das Recht heißt einfach nur, ich sage meiner Verkäuferin, ich mag nicht mehr warten, jetzt ist Schluss. Einseitige Sache, damit bin ich, wenn Sie wollen, raus aus dem Vertrag. Oder Sie werden im übernächsten Semester kennenlernen, dass es manchmal Dinge gibt, die Sie kaufen und die nicht ganz so viel wert sind, wie eigentlich versprochen war. Die haben irgendwie eine kleine Macke. Da können Sie auch drüber nachdenken, ob Sie aus dem Vertrag per Rücktritt raus können. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, wie Sie da sagen können, okay, das Ding ist 10% weniger wert, also zahlt sie mir 10% des Kaufpreises zurück. Da kommt hinten ein Teilerstattungsanspruch heraus. Aber die Aussage, die Sie treffen, in der Sie sagen, liebe Verkäuferin, ich möchte keinen Rücktritt zum Beispiel erklären, sondern ich möchte jetzt einfach nur den Preis herabsetzen. Da nehme ich einseitig auf den Preis Einfluss und das ist deswegen ein Gestaltungsrecht, wie wir es nennen. Und vielleicht das für Sie einfachste Beispiel habe ich noch gar nicht erwähnt und sogar gar nicht ausgeschrieben. Das sollten wir aber unbedingt dahinter schreiben noch, nämlich, das kennen Sie aus ganz vielen anderen Kontexten. Der Himmel weiß, warum ich das hier nicht direkt auch schon auf die Folie aufgenommen hatte. Die Kündigung kennen Sie natürlich aus Mietvertrag, aber auch aus dem Arbeitsvertrag. In beiden Situationen nehmen wir einfach den Mietvertrag, den die allermeisten von Ihnen geschlossen haben werden. Da werden Sie wissen, irgendwo gibt es mal Umstände, die dazu führen werden oder vielleicht auch schon dazu geführt haben, dass Sie sagen, nee, in dieser Wohnung nicht weiter. Ich möchte irgendwann ausziehen. Da gibt es ja bestimmte Fristen dafür. Aber jedenfalls sagen Sie Ihrer Vermieterin, ich kündige zu dem und dem Zeitpunkt. Und anders als beim Vertragsschluss, muss jetzt Ihre Vermieterin dazu nicht mehr Ja sagen, ich bin einverstanden, sondern das ist eine einseitige Sache von Ihnen, ein Gestaltungsrecht. Jetzt schauen Sie zurück in den 194 Absatz 1 und Sie lesen, der Verjährung unterliegen nur Ansprüche. Sie wissen, ein Gestaltungsrecht ist kein Anspruch, denn da können Sie vielleicht als Folge dann nachher irgendwas von dem anderen verlangen. Aber die Kündigung als solche ist kein Anspruch, sondern nur ein Gestaltungsrecht. Das bedeutet tatsächlich, dass ein solches Gestaltungsrecht nicht verjähren kann. Erstmal einfach deswegen, weil das Gesetz das sagt. 194 Absatz 1 sagt das. Nein, es ist kein Anspruch und nur Ansprüche unterliegen der Verjährung. Es gibt Situationen, wo man sich trotzdem dann fragen muss, naja, aber können nicht auch diese Gestaltungsrechte irgendwie verfristen? Das ist mit der Kündigung nicht so gut vorstellbar, weil die Kündigung für sogenannte Dauerschuldverhältnisse vorgesehen ist. Die laufen immer noch, da wird keine Verjährungsfrist anlaufen. Aber Sie können sich das wiederum besser vorstellen bei der Rücktrittssituation, die ich Ihnen gerade geschildert habe. Wenn irgendwie ein Problem mit der Sache vorliegt, die Sie gekauft haben oder sie nie geliefert wurde, könnte dann nicht irgendwann Schluss sein damit, dass Sie aus dem Vertrag raus können. Da schauen Sie jetzt mal gemeinsam mit mir in Paragraphen 218 hinein. Wir müssen ein bisschen hin und her tanzen hier durch das Verjährungsrecht. Auch der 218 ist einer der, ich würde sagen, drei wichtigsten Paragraphen der Verjährung. Deswegen stelle ich den so stark voran hier. Ich würde sagen 194, 214, 218, das sind so, ist das Trio Infernale. Der Rücktritt wegen einer nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachten Leistung ist unwirksam. wenn der eigentliche Leistungsanspruch verjährt ist. Das ist also keine große Sache, gar nicht so groß anders als die Leistungsansprüche, die als Ansprüche verjähren können. Aber solche Gestaltungsrechte nennt man eben nicht, sie sind verjährt, sondern man sagt dann nach 218, sie sind unwirksam. Und ob sie unwirksam sind, wiederum, das beurteilt sich danach, ob der ursprüngliche Leistungsanspruch verjährt ist. Noch besser verständlich zugegebenermaßen in der Situation, wo sie diese ganzen Rücktrittsfälle im Schuldrecht AT und dann später auch Schuldrecht BT nochmal gemacht haben. Ich glaube trotzdem, ist es eine gute Idee, sich hier an dieser Stelle im BGB AT bereits einzuprägen, dass der Rücktritt nicht verjährt und andere Gestaltungsrechte auch nicht. Und wenn Sie dann vielleicht noch den 218 finden, dann müssen Sie gar nicht so viel mehr wissen. Es steht dann im 218 drin, das ist für jetzt mit diese Wörter, die Sie da lesen, Nacherfüllungsanspruch, das, da können Sie noch nichts mit verbinden. Das ist auch überhaupt keine schlimme Sache. Speichern Sie es für sich schon mal ab. Vielleicht schreiben Sie sich sogar eine Karteikarte dafür, dann wissen Sie, wenn das dann drankommt, Vorsicht, Vorsicht bei Gestaltungsrechten. Ich sage es nicht, würde es nicht so deutlich sagen, wenn ich nicht wüsste, dass das tatsächlich in Klausuren auch immer bewusst als eine Schwierigkeit eingefügt wird, ja. Klar kann man ein Verjährungsthema reinbauen, aber es ist irgendwie nochmal ein Twist mehr, wenn man das Ganze dann noch mit einem Gestaltungsrecht spielen kann, weil man dann überprüfen kann, ob die Leute tatsächlich auch wissen, dass Gestaltungsrechte nicht direkt verjähren, sondern nur unwirksam sind, wenn ein damit zusammenhängender Primäranspruch verjährt ist. Bevor wir uns mit der konkreten Ausübung der Verjährung und den Fristen befassen, müssten wir jetzt nochmal einen Blick darauf werfen, ob es nicht bei der Verjährung noch etwas Ähnliches gibt, das man irgendwie in dem Kontext auch noch erläutern muss, das so ähnlich wirkt und wo man sich fragen muss, ja, was prüfe ich denn eigentlich zuerst? Da sind wir beim Thema Verwirkung. Mal wieder habe ich Ihnen eine Tabelle mitgebracht aus alter Zeit, wo ich noch mehr Tabellen malte und diese hier ist aber irgendwie, die hat es jetzt geschafft in diese Vorlesung, weil ich denke, sie ist so eigentlich ganz anschaulich. Verwirkung ist ein Begriff, den Sie wahrscheinlich auch schon mal gehört haben. Klingt auch irgendwie schön, wird auch von Anwältinnen und Anwälten sehr gerne vorgetragen zugunsten ihrer Mandanten, die deswegen nicht zahlen müssen. Und vielleicht hören Sie auch aus dem Begriff raus, da ist so ein gewisses moralisches Element noch drin. Ja, du hast dein Recht auf das und das verwirkt, nachdem du dich so verhalten hast oder nachdem du dich so lange nicht gerührt hast. Und wir greifen uns jetzt hier mal die Verwirkung wegen Zeitablaufs aus. Das ist der ständigere, das ist der häufigere Fall einer Verwirkung und lassen das Moralisieren dabei mal ein bisschen beiseite. Und wenn wir die Verwirkung so als einen Zeitablauf zu spät für einen Anspruch verstehen, dann ahnen wir, hoppla, das ist ja irgendwie was sehr Ähnliches wie der Verjährung. Bei der Verjährung haben wir gesagt, die will dem Rechtsfrieden dienen, da soll irgendwann gut sein. Und bei der Verwirkung sagen wir auch, irgendwie ganz viel Zeit abgelaufen und ist nicht dann irgendwann gut. Wo ist die Verwirkung im BGB geregelt? Sie können herauf und herunter blättern, Sie werden nichts finden. Das ist das Problem der Verwirkung. Das ist in aller Munde, jeder kennt diesen Begriff, aber das BGB kennt diesen Begriff nicht. Ein Stück weit ist das also contra legem, wenn wir überhaupt mal Verwirkung annehmen. Was bleibt überhaupt als Paragraph, um sich darauf zu berufen? Also vielleicht noch 242 BGB, den haben Sie jetzt, obwohl das Schuldrecht ist, glaube ich, auch in dieser Vorlesung schon mal hier und da gehört. Treu und Glauben ist so eine allgemein Blabla-Vorschrift für Situationen, wo man nicht weiter weiß und irgendwie ein Ergebnis haben möchte. Aber da muss man sau vorsichtig sein bei solchen Vorschriften. Ja? Wenn man solche allgemeinen Tatbestände nutzt, um fein ziselierte Lösungen des Gesetzgebers einfach in Bausch und Bogen wieder wegzuwischen, ja, dann kann man sich das ganze Gesetzbuch eigentlich sparen. Und genau das ist eben die Sache mit der Verwirkung. Man kann sich zunächst einmal sogar fragen, was will die eigentlich noch neben der Verjährung? Was ist überhaupt die Daseinsberechtigung? Ich schreibe mal den 242 BGB noch dazu. Und schon dahinter kann man ein sehr, sehr großes Fragezeichen machen. Ich möchte Sie Ihnen mal kurz mit Blick auf die Voraussetzungen erläutern. Man verlangt bei der Verwirkung üblicherweise 2 bis 3 Voraussetzungen. Die wichtigsten sind diejenigen, die oben und unten stehen, nämlich das sogenannte Zeitmoment und das Umstandsmoment. Verwirkt ist danach ein Anspruch, erstmal, der hätte geltend gemacht werden können, der auch der Gläubigerin bekannt war, aber da ist einfach wahnsinnig viel Zeit, viele Jahre verstrichen und ist nie was passiert. Und dann brauchen wir das Umstandsmoment. Das ist etwas, was anspielt auf das Vertrauen der Schuldnerin. Nämlich, es muss irgendwie außer diesem Zeitablauf, sagt man, in weiter Auslegung von 242 BGB, wer das für gut hält, streitig ist da alles, weil es nicht im Gesetz drin steht. Der sagt, da muss doch irgendetwas dazukommen, was das konkrete Vertrauen der Schuldnerin befördert, dass sie diesen Anspruch wohl nie mehr zu bedienen habe. Also, Zeitablauf und irgendein Verhalten oder auch ein Nichtverhalten oder ein Unterlassen der Schuldnerin, wo man sagen, ja, wenn du dich nicht rührst, dann muss irgendwann gut sein. Und ein bisschen dazwischen steht das, was ich hier nochmal eingefügt habe, die Chance der Gläubigerin. Ja, es muss eine Untätigkeit da sein. Das kann man auch in das Umstandsmoment hinein interpretieren, aber aus der Warte der Schuldnerin muss da eigentlich nichts mehr zu erwarten sein. Wenn Sie sich das Ganze im Kontrast mit der Verjährung anschauen, dann sehen Sie, die Verjährung arbeitet auf ganz genau der gleichen Klaviatur. Auch die Verjährung hat im Blick, dass da eine bestimmte Zeit ablaufen muss. Ja? Bei der Verwirkung nennen wir das Zeitmoment. Das ist ein fester, geprägter Begriff, nicht den ich mir ausgedacht habe, sondern den Sie in allen Lehrbüchern finden zur Verwirkung. Und bei der Verjährung nennen wir es Verjährungsfrist. Dann brauchen wir auch bei der Verjährung die Chance der Gläubigerin, dass sie überhaupt die Möglichkeit hat, den Anspruch geltend zu machen. Wir werden das gleich noch sehen, woran das hängt. Ich kann Ihnen aber vorab schon mal verraten, die muss halt wissen, dass dieser Anspruch da ist. Oder dass zumindest muss über die anspruchsbegründenden Umstände informiert sein. Und dann muss die Schuldnerin ein gewisses Vertrauen darauf haben, dass da nichts mehr kommt. Das bedeutet, dann muss diese Frist gewissermaßen voll durchgelaufen sein bei der Verjährungsfrist. Und manchmal gibt es sogar Umstände, werden wir auch gleich sehen, wo so eine Verjährungsfrist nochmal irgendwie ein bisschen gehemmt, wie wir sagen, oder unterbrochen wird, weil man sagt, da passiert jetzt etwas, da ist dann dieses Vertrauen der Schuldnerin in diesem Moment gar nicht mehr so da oder die Uhr wird so ein Stück weit angehalten. Und auch auf dieser Zeit- und Vertrauensebene, da spielt auch die Verwirkung mit ihrem Umstandsmoment, weil sie ja auch sagt, also wir brauchen irgendwie so einen Verhalten oder einen Anknüpfungspunkt dafür, dass die Schuldnerin glauben darf, da kommt nichts mehr. Unterm Strich lässt einen das sehr stark daran zweifeln, ob es so etwas wie die Verwirkung überhaupt geben sollte. Klar, es ist ein wunderschöner Begriff, den jeder kennt, auch außerhalb der Juristerei. Trotzdem, der BGB-Gesetzgeber hat es offenbar nicht für nötig empfunden, ihn in das BGB reinzuschreiben. Und die große Gefahr ist, dass man dann nämlich dahin kommt, dass man sagt, ja, verjährt ist dieser Anspruch nicht, aber verwirkt ist er. Das bedeutet, wenn Sie vielleicht auch irgendwann mal anwaltlich tätig sind, dann sagen Sie, das Verjährungsrecht, das genügt mir hier noch nicht, jetzt brauche ich irgendwas Schärferes und dann erfinde ich mir eins über den 242 BGB und labere halt und sage damit, Zeit- und Umstandsmoment sind erfüllt. Und das ist ein Problem, weil das halt eben die Wirkungen des fein austarierten Verjährungsrechts konterkariert. Ja, wenn man bei jedem Punkt, wo man dann doch trotz langer Zeit herausgefunden hat, nein, Verjährung ist nicht eingetreten, dann mit der Verwirkungsbürste drüber bürsten könnte, dann könnte man sich das Verjährungsrecht sparen. Das würde mich persönlich dazu bringen, zu sagen, also Verwirkung kann man mal andiskutieren. Ich würde es ehrlich gesagt in der Klausur nur dann andiskutieren, wenn auch irgendwie eine Partei das behauptet. Dann würde ich tatsächlich das auch erwähnen, brav Zeit- und Umstandsmoment nennen, aber im Endeffekt eigentlich immer mich dagegen entscheiden. Und wenn Verjährung nicht eingetreten ist, hüten Sie sich wirklich davor, mit der Verwirkung zu kommen. Der BGH ist auch immer mal wieder gefragt worden in den letzten Jahren mit irgendwelchen Fällen, also zum Beispiel relativ häufig bei Fällen, wo Verbraucherwiderrufsrechte bestanden und Verbraucher dann einen Vertrag über lange Zeit, zum Beispiel einen Immobilienkredit über lange Zeit bedient haben und dann irgendwann nach 8 Jahren Bedienens dieses Kredits gesagt haben, hoppla, ich habe ein Widerrufsrecht, dann will ich wieder raus aus dem Vertrag, weil das gerade wirtschaftlich günstig für mich ist. Ja? Kann man jetzt über die Berechnung dieses Widerrufsrechts streiten, aber verjährt war da nichts. Und dann mit der Verwirkung zu kommen, die Banken haben das vortragen lassen, aber das ist eigentlich immer abgeprallt. Vielleicht bei manchen Untergerichten, die haben sich es dann bequem gemacht, aber für Sie in der Klausur eine noch schlechtere Idee als für den BGH. Diskutieren ja gerne, wenn der Sachverhalt dieses Wort irgendwie in den Mund nimmt, aber eigentlich immer ablehnen ist die richtige Devise. Heißt für uns aber, wir können auch gedanklich uns dann, mal abgesehen davon, dass wir eine Karteikarte zur Verwirkung schreiben, wo Zeit- und Umstandsmoment Erwähnung gefunden haben, dass wir gedanklich schnell zurückkehren können zum Verjährungsrecht, weil wir wissen, die Musik spielt dort und eben nicht bei der Verwirkung. Wir haben eben schon gesagt, die Verjährung bezieht sich auf Ansprüche. Wir haben gesagt, die Verjährung ist als Einrede geltend zu machen. Wir haben noch nicht gesagt, ja, wie läuft das denn nun? Welche einzelnen Voraussetzungen sieht das Gesetz jetzt vor? Und vor allen Dingen, welche Fristen sind da am Start? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Lesen Sie mal gemeinsam mit mir den denkbar kurzen Paragraph 195 BGB. Regelmäßige Verjährungsfrist steht drüber und steht drin, die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre. Wenn ich Sie vorher gefragt hätte, was glauben Sie, was die regelmäßige Verjährungsfrist ist, wahrscheinlich hätten Sie irgendwas zwischen 2 und 4 getippt. Das entspricht so dem, was auch Laien da draußen so als vom Gesetz erwarten und was sie als fair irgendwie empfinden. Es kann in einem Jahr immer was dazwischen kommen, ja. Kann man andere Prioritäten haben, da können im familiären Umfeld Dinge passieren, aber über mehrere Jahre hinweg dann nicht zu der Durchsetzung eines Anspruchs zu kommen, da muss halt auch irgendwann gut sein. Man darf sich aber nicht vertun, auch wenn die so schön als regelmäßige Verjährungsfrist bezeichnet ist, es gibt durchaus auch kürzere und längere Fristen. Zunächst mal zu den kürzeren. Das sind eigentlich die für Sie wichtigeren. Da gibt es manchmal Kurzfristen von nur 6 Monaten. Und der Sinn dahinter ist, dass sich diese Fristen immer auf Dauerschuldverhältnisse beziehen. Ich schreibe nochmal drüber, zum Beispiel die Miete. Ich habe den Begriff eben schon benutzt. Sicherheitshalber, ein Dauerschuldverhältnis bedeutet, ich habe keinen punktuellen Leistungsaustausch, sondern bin über einen bestimmten Zeitraum mit meiner Vertragspartnerin im Leistungsaustausch verbunden. Also ein Kaufvertrag, wo ich mal eben Geld gebe und meine Vertragspartnerin mal eben die Ware rüberreicht, die ist punktuell vollzogen, das war's. Aber wenn Sie ins Fitnesscenter gehen und ein Abo für 12 Monate machen oder wenn Sie eine Wohnung anmieten, vielleicht sogar auf unbestimmte Zeit, wo der Zeitraum noch gar nicht klar ist, dann wäre das ein Dauerschuldverhältnis. Ich hatte eben den Begriff verwendet bei der Kündigung, weil die Kündigung eine spezielle Möglichkeit ist, Dauerschuldverhältnisse zu beenden. Die müssen ja irgendwann beendet werden, damit sie nicht ad ultimo weiterlaufen. Und hier haben wir nun für bestimmte Ansprüche am Ende eines Dauerschuldverhältnisses eine kurze Frist. Man fragt sich, komisch, ein sehr langer Vertrag und dann eine so kurze Verjährungsfrist. Aber der Sinn ist, wenn das Dauerschuldenverhältnis zu Ende ist, wenn Sie aus Ihrer Mietswohnung ausziehen, dann haben Sie einen Punkt, wo jeder normale Mensch natürlicherweise einen Check-up macht und sich überlegt, wie sieht es eigentlich aus mit meinen Ansprüchen. Und wenn jetzt die Vermieterin mit Ihnen die Wohnung begeht und dann im Nachhinein sagen will, da war irgendwie ein Fenster rausgerissen oder zertrümmert oder Sie haben das Parkett beschädigt, dann sind das Sachen, die sieht sie gewissermaßen bei der Wohnungsübergabe. Und dann gibt es nichts Natürlicheres, als diese Ansprüche auch sehr, sehr schnell geltend zu machen. Und dann solche Beschädigungsansprüche, wenn dann 6 Monate vorbei sind nach dem Auszug, dann sind sie weg. Sie müssen, wie wir gleich sehen werden, nicht bis da binnen dieser 6 Monate voll durchgeklagt sein. So schnell geht das nicht unbedingt. Aber sie müssen zumindest geltend gemacht worden sein. Die zweite für Sie sogar noch wichtigere Frist, insgesamt würde ich sogar schätzen, für Ihr gesamtes Studium die allerwichtigste Verjährungsfrist, das ist die, welche schöne Farbe wähle ich dafür jetzt. Nehmen wir mal ein deutlich akzentuiertes Pink hier. Das ist diese hier. Ich schreibe mal wichtig daneben. Und damit Sie das sehen, blende ich mein eigenes Bild mal kurz aus. Damit Sie das auch sich hinter die Ohren schreiben können. Ich habe das sehr kursorisch zusammengefasst bei Kauf- und Werkverträgen. Es gilt nicht für jegliche Forderungen aus einem Kauf- oder Werkvertrag, insbesondere nicht für die Kaufpreisforderungen, sondern für die, ich schreibe auch das noch dazu, für Mängelansprüche. Ich habe Ihnen die entsprechende Vorschrift, die Sie noch nicht kennen, auch dazu zitiert, in 438 Absatz 1 Nummer 3. Wenn Sie eine Sache kaufen, die Sache ist kaputt und Sie wollen dafür Ersatz zum Beispiel haben. Das wäre ein Mangelanspruch aus dem Kaufrecht. Und dafür sind uns vorgegeben vom europäischen Gesetzgeber 2 Jahre. Das ist der Grund, weswegen wir da von der regelmäßigen Verjährungsfrist abgegangen sind. Klar kann man sich fragen, ob es sinnvoll ist, in so einer Situation die von einem Regelmaß nach unten abzuweichen. Aber ich glaube, 2 Jahre sind auch viel Zeit. Und da kann man schon auch erledigen, was erledigt werden muss. Und das ist für Sie eigentlich so mit die wichtigste Frist. Das bedeutet vielleicht, wenn Sie in Ihrem Bundesland sich das Gesetz kommentieren dürfen, vielleicht kommentieren Sie aber diese Vorschrift, den 488.1 Nummer 3, neben den 195, damit Sie nicht versehentlich denken, alles verjähre regelmäßig in 3 Jahren, sondern in der Situation dann zumindest daran denken, dass in dieser sehr klassischen Kaufsituation, die Ihnen in den nächsten Semestern immer wieder begegnen wird, dass dort die 2-Jahresfrist tatsächlich gilt und nicht die 3 Jahre. Frist. Weiter habe ich noch aufgeschrieben, was es noch alles an längeren Fristen gibt. Das reicht jetzt eigentlich, wenn Sie das mal gehört haben. Also insbesondere, wenn Sie am Bau unterwegs sind, wenn Sie ein Häusle bauen oder dafür Materialien verbaut sind, dann erwartet man eine größere Langlebigkeit. Man erwartet zugleich, dass sich vielleicht da Probleme erst etwas später zeigen. Und aus diesen Gründen und anderen sagt da in dem eben schon besichtigten 438 im Kaufrecht zum Beispiel, aber auch später im Werkvertragsrecht gibt es Vorschriften, die da sagen, bei solchen Baumaterialien und Bauwerken wollen wir eine längere Verjährungsfrist von 5 Jahren. Rechten an einem Grundstück, da gehen wir schon in die Nähe zumindest des Sachenrechts hinein, sind wir im 196 BGB mit 10 Jahren dabei. Und wenn es um das Eigentum selbst geht, so das höchste Recht, das Sachenrecht davor sieht, dann haben wir sogar mal eine 30-jährige Verjährungsfrist. Bestimmte Ansprüche sind schließlich sogar unverjährbar. Also wenn das Grundbuch falsch ist und ich jemanden anders auf Bewilligung einer Grundbuchänderung in Anspruch nehmen kann, dann ist das etwas, das Grundbuch soll immer richtig sein. Ja, da soll man nicht nach 30 Jahren sagen, jetzt darf es falsch bleiben. Das verjährt nicht, obwohl es ein Anspruch ist. Oder bestimmte in die Zukunft gerichtete Ansprüche sieht man in dem vor einiger Zeit neu gefassten 194 Absatz 2, den wir jetzt noch nicht mal gelesen haben. Aber wenn ich zum Beispiel für die Zukunft von jemandem Unterhalt verlangen kann, ja, dann wird das nicht durch eine zeitliche Grenze gehemmt. Oder ganz neu, wenn ich nicht weiß, von wem ich genetisch abstamme, dann kann ich tatsächlich von dem wahrscheinlich Vater verlangen, dass er an einer Genanalyse mitwirkt und die DNA gewissermaßen zur Verfügung stellt. Und auch dieser Anspruch würde nicht verjähren. Das ist das familienrechtlich, ist ziemlich abgefahren, aber um Ihnen das ganze Potpourri hier mal vor Augen zu führen, dann sehen Sie, es gibt da auch Exoten, wo dann Unverjährbarkeit abweichend vom 194 Absatz 1 für einzelne Ansprüche mal angeordnet ist. Das ist das, was das Gesetz so vorgibt. Wie gesagt, für Sie das Wichtigste 3 Jahre und noch wichtiger die 2 Jahre aus dem 438 Absatz 1 Nummer 3. Wie sieht es aus? Kann man das auch vertraglich irgendwie regeln, abweichend regeln? Der Paragraph 202, da können Sie mal kurz reinschauen, der sagt das relativ kurz, aber auch nicht ganz deutlich, sondern eher nur im Gegenstoß. Ja? In bestimmten Fällen kann man die Verjährung vertraglich nicht beeinflussen, aber der Gegenschluss dazu lautet, wenn ich mich mit meiner Vertragspartnerin darüber einige, dass ich eine Verjährung bereits nach 1 Jahr möchte, mein Gott, warum nicht? Ja, wenn sie zustimmt, ich zustimme, keiner von uns besonders schützenswert ist, soll das gehen, sagt der 202. Schauen wir direkt rein, dann sehen Sie da auch direkt schon die Ausnahmen. Die Verjährung kann bei Haftung wegen Vorsatzes nicht im Voraus durch Rechtsgeschäft erleichtert werden. Also, ich kann nicht mich mit meiner Vertragspartnerin darauf einigen, dass die Verjährung verkürzt wird für den Fall, dass ich absichtlich, keine Ahnung, ihr Auto ratsche oder so etwas, ja, oder ihr sonst Schäden zufüge oder ihr eine runterhaue oder so etwas. Das ist eine vorsätzliche Rechtsverletzung. Da will der Gesetzgeber keine verkürzte Verjährungsfrist haben. Das ist ein abgefahrener Fall. Dann sehen Sie in Absatz 2 des 202 über 30 Jahre hinaus, das findet der Gesetzgeber zu lang, das möchte auch nicht, dass das Privatauto abgeändert wird. Und eigentlich noch viel wichtiger als das ist das, was ich Ihnen noch dazu geschrieben habe, was Sie aber auch erst im übernächsten Semester wahrscheinlich kennenlernen, nämlich die 476 Absatz 2. Wenn ich einen Verkaufsvertrag habe zwischen einem Unternehmen und einer Verbraucherin, dann sagt der Gesetzgeber, Verbraucher sind immer sehr schutzwürdig und da darf man jedenfalls nicht unter ein bestimmtes Mindestmaß hinunter die Verjährung runterregeln. Also darf ich vielleicht schon mal von 2 Jahren kaufrechtliche Verjährungsfrist auf 1 Jahr runtergehen, aber ich darf jetzt nicht auf 3 Monate etwa heruntergehen. Steht in dieser Vorschrift ist 476 drin, haben Sie dann aber in ein, zwei Semestern auch nochmal ohnehin auf dem Lehrplan. Und, was Sie sich auch merken können, auch da müssen wir uns hier noch nicht mit den Details beschäftigen, in AGBs muss man immer besonders hellhörig sein. AGBs, wissen Sie, hatten wir noch nicht, weil sie halt noch so am Anfang sind, gibt es halt manche Felder, die Sie noch nicht mit mir besprochen haben. AGBs ist das Kleingedruckte, das in den 305 BGB sehr, sehr detailliert geregelt wird. Und in vielerlei Hinsicht werden diese Klauseln vom Gesetzgeber für unwirksam erklärt. So kann man die 305 bis 310 BGB ungefähr zusammenfassen. Und Sie können sich vorstellen, wenn gerade ich als Verbraucher unterwegs bin, also als Privatperson unterwegs bin und dann ein Unternehmen mir AGBs unterschiebt, die ich natürlich nicht lese, und da reinschreibt, dass die Verjährung deutlich verkürzt werden soll, dass das dann schwierig ist. Und da gibt es eben entsprechende Listen dazu, die dann sagen, in welchen Situationen das besonders schwierig ist und dann per se solche Klauseln unwirksam sind. Ich habe Ihnen das hier aufgelistet. Auch das können Sie eigentlich nur verstehen, wenn Sie AGB-Recht schon mal gehört haben. Können Sie bei mir natürlich auch online machen. Sie können auch ein, zwei Semester warten. Aber Sie haben hier aus dieser Vorlesung schon mal mitgenommen, dass in AGB es besonders schwierig ist und in Verbrauchersituationen besonders schwierig ist, an der Verjährung nach unten zu drehen. Nach oben zu drehen wird sowieso keiner machen. Haben wir die Verjährungsfrist, und das wird in der Regel die gesetzliche sein, 195, die regelmäßige oder die Zwei-Jahres-Frist aus dem Kaufrecht, dann muss man sich natürlich fragen, ja, wann fängt die denn eigentlich an? Das hätten Sie vielleicht jetzt gar nicht gedacht, dass das ein Problem ist, aber es ist überhaupt gar nicht so einfach, sondern es muss erstmal gesetzlich bestimmt werden. Es gibt bei der Frage nach dem Anlauf der Verjährungsfrist einen Grundgedanken, und dieser Grundgedanke lautet, gerne kann die Verjährungsfrist anlaufen, wenn die Gläubigerin die Chance gehabt hat, dieses Recht zu sehen und es durchzusetzen. Erinnern Sie sich nochmal an meine liebevoll aufgesetzte Tabelle. Da stand bei der Verjährung der Fristanlauf bei der Chance der Gläubigerin. Ja? Ein Recht, von dem ich nicht weiß und von dem ich auch nicht wissen kann, ist für mich schwer durchzusetzen. Ja, da ist es ein bisschen unfair, wenn der Gesetzgeber die Uhr schon anstellt. Was sagt jetzt das Gesetz dazu? Wir müssen unterscheiden zwischen der regelmäßigen Verjährungsfrist und den anderen. Also das ist eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung und die muss man sich angewöhnen, anders geht das nicht. Also hier regelmäßige Verjährung ist das eine und besonderen oder man könnte auch sagen anderen Verjährungsfristen gibt es eine andere Art von Fristanlauf. Ich unterstreiche das auch direkt nochmal, nämlich bei der regelmäßigen haben wir einen endjährigen Fristanlauf und bei an allen anderen Fristen haben wir einen unterjährigen Fristanlauf. Schauen wir gleich hin, was das genau bedeutet. Schauen wir erst nochmal rein, wo das drin steht. 199 Absatz 1 wäre für die regelmäßige Verjährung die zentrale Vorschrift. Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Also, wenn ich einen Vertrag geschlossen habe und mir entsteht aus diesem Vertrag ein Schaden. Und ich lasse jetzt nochmal alles spezielle Recht der nächsten Semester beiseite. Dann würde der 199 Absatz 1 fragen, wie ist es? Weiß ich, wer mir den Schaden zugefügt hat? Und die zweite Frage ist, weiß ich, dass der Schaden überhaupt da ist? Wenn ich beide Fragen mit Ja beantworte, dann kann die Verjährungsfrist anlaufen. Das ist gewissermaßen die gesetzgeberische Umsetzung des Grundgedankens, den ich Ihnen oben aufgeschrieben und gerade erwähnt habe. Und jetzt aber Vorsicht, weil wir bei der regelmäßigen Verjährung bist, endjähriger Fristanlauf, das bedeutet, die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem diese Voraussetzungen erfüllt sind. Das bedeutet, das kann sehr unterschiedlich sein, wenn am 2. Januar mir der Anspruch bekannt ist und der Anspruch entstanden ist, 2. Januar 26, dann läuft die Frist an doch erst, wie wir sagen, mit Ablauf des 31.12.26. Wenn hingegen der Anspruch entsteht und mir bekannt wird am 30. Dezember 2026, ergeben sich keine Unterschiede, obwohl fast ein Jahr dazwischen liegt, trotzdem einfach Ablauf des nächsten Silvestertags, gewissermaßen derjenige, der seinen Anspruch schon im Januar erhält und davon Kenntnis erhält, der hat Glück gehabt, der hat vorne raus wegen des verspäteten Fristanlaufs fast ein ganzes Jahr mehr Verjährungsfrist und derjenige, dessen Anspruch spät im Jahr entsteht, der hat ein bisschen Pech. Ja, da läuft die Frist relativ schnell schon an, nämlich mit Abschluss des Jahres. Wenn diese, muss man sagen, diese Voraussetzungen spät nicht erfolgt sind, ich ewig nicht weiß von dem Anspruch, Spruch, dann kann es mal sein, dass der 199 in den weiteren Absätzen sogenannte Verjährungshöchstfristen vorsieht. Ja, da ist die Verjährung irgendwie nie angelaufen und trotzdem ist sie schon weg, ist aber sehr, sehr fein ziseliert. Damit würde ich Sie an dieser Stelle nicht noch weiter unterhalten wollen. Was ich Ihnen aber empfehlen würde, wäre, dass Sie sich den 199 Absatz 1, wenn Sie dürfen, kommentieren, nehmen den 195. Der 195, haben wir eben schon gesehen, ist die Vorschrift für die regelmäßige Verjährungsfrist. Ja, und wenn Sie da reinschauen, sollten Sie direkt wissen, wo dann Sie hinspringen müssen, um festzustellen, wann diese regelmäßige Dreijahresfrist anfängt zu laufen. Das Mai ist gemeint mit endjährigerer Fristanlauf. Vielleicht eine kleine Formulierungshilfe daneben. Sie schreiben also dreijährige Frist beginnt mit Ablauf des zum Beispiel 31.12.26. Gewöhnen Sie sich bitte unbedingt diese blau unterstrichene Formulierung an. Mit Ablauf des Tages. Wenn Sie sich das nicht angewöhnen, dann wissen Sie irgendwann nicht mehr so ganz genau. Dann schreiben Sie nur, die dreijährige Frist beginnt am 31.12.26, dann wissen Sie nicht mehr, ist das am 31.12. 0 Uhr, 12 Uhr oder 24 Uhr. Und wenn Sie aber die präzise Formulierung mit Ablauf des Tages wählen, dann wissen Sie, um Silvester, bevor gewissermaßen das Jahr sich gewendet hat, ist die Frist auch noch nicht abgelaufen, sondern erst in dem Moment, wo die Uhr auf 0 Uhr zum ersten schaltet, da ist die Frist angelaufen. Wir werden nachher sehen, beim Fristablauf wird dann ähnlich gerechnet. Schauen wir zuvor noch kurz auf die besonderen Verjährungsfristen. Das sind alle anderen, also nicht regelmäßigen Verjährungsfristen. Und das ist für uns insbesondere, wo habe ich es hingeschrieben, das Beispiel kommt jetzt ganz am Ende bei dem 438. Da haben wir einen sogenannten unterjährigen Fristanlauf. Und da sind wir nicht unbedingt direkt bei diesen Voraussetzungen, die der 199 Absatz 1 sie vorsieht, dass da explizit geregelt ist, der Gläubiger muss seinen Anspruch kennen und der Anspruch muss da sein. Und so gibt es teilweise andere Anknüpfungspunkte. Schauen wir uns das nacheinander mal an. Erster Unterbullet Point, da bei dem dritten Oberbullet Point, bei Rückgabe einer Sache. Und da 548, vielleicht kennen Sie den schon, ist eine mietrechtliche Vorschrift. Da kann es sein, dass die Mietwohnung zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückgegeben wird und dann beginnt die 6-Monatsfrist zu laufen. Oder zweiter Unterbullet Point mit Vertragsende. Wenn die Wohnung schon vor Vertragsende zurückgegeben wird, dann haben Sie vielleicht Kündigung erklärt bis zum 30.09.26 und dann würde gewissermaßen mit diesem Zeitpunkt die Frist zu laufen beginnen, die 6 Monate. Also unterjährig, nicht gewartet bis Silvester oder bis zum Ablauf des Silvestertages, sondern irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt unterm Jahr, also während des Jahres, da fängt die Frist breit an zu laufen. Rückforderung, Rücknahme verlangen kann auch mal ein Fall sein für Sie. Das Wichtigste ist jetzt das Letzte, nämlich der 438. Das ist das Kaufrecht, das sind die Mängelansprüche, die ich eben schon gesagt habe. Da sagt man, oder sagt spezifisch in diesem Fall der 438 Absatz 2, einen solchen Mangelanspruch wegen einer mangelhaften Kaufsache, der verjährt, hatten wir eben schon gesehen, in 2 Jahren. Aber wann beginnt die Frist zu laufen? Mit der Übergabe der Kaufsache. Das bedeutet, wenn Sie am 15. Januar 2026 etwas bestellt haben, das am 25. Januar 2026 geliefert wird, wäre ja denkbar gewesen, dass die Verjährung beginnt, in dem Moment, wo Sie einen Vertrag schließen. Aber in dem Moment können Sie ja gar nicht schauen, ob die Sache, die Sie da bekommen haben, ob die in Ordnung ist. Deswegen sagt der Gesetzgeber in 438 Absatz 2, erst in dem Moment, wo Sie Ihre Kaufsache erhalten, soll die Frist für die Mängelgewährleistungsrechte laufen. Also mit der Übergabe der Kaufsache. Und dann geht man davon aus, dass gewissermaßen auch damit der Grundgedanke, den ich oben drüber geschrieben habe, einigermaßen gewahrt ist. Dass also in dem Moment, wo ich die Kaufsache in meinen Händen halte, ich sehen kann, ist sie in Ordnung oder ist sie nicht in Ordnung. Und dass ich dann mir halt diese 2 Jahre nutzen kann, um zu checken, ob ich einen Anspruch geltend machen oder nicht. Ganz seltener Fall, den ich ganz zum Schluss hingeschrieben habe, 212, Neubeginn der Verjährung, das kann mal sein, in ganz außergewöhnlichen Gründen, zum Beispiel wenn die Gläubige, wenn die Schuldnerin den Anspruch anerkennt, wenn sie also sagt, es ist kein Streit darüber, ich schulde dir das. In dem Moment sagt der 212, ja, dann kann die Verjährung auch neu beginnen, denn dann ist ja ein neu, ist gewissermaßen das Vertrauen auf Null, dass da nichts mehr gezahlt wird von der Schuldnerin, sondern sie sagt von sich aus, sie wird noch zahlen, dann kann die Verjährung neu anlaufen. Was wissen wir bisher? Wir wissen, es gibt unterschiedliche Fristen, insbesondere die 3-Jahres-Frist aus 195 und die 2-Jahres-Frist aus dem 438. Wir wissen, die 3-Jahres-Frist, die beginnt erst mit Ablauf des Jahres, wo ich gehört habe von dem Anspruch. Und insbesondere die 2-Jahres-Frist des 438, die beginnt schon in dem Moment, wo mir die Kaufsache übergeben wird. Und jetzt ist die Frage, wie berechne ich denn nun diese Frist? Und erneut kommen jetzt zwei sehr, sehr wichtige Vorschriften, nämlich die Paragraphen 187 und 188. Die regeln zwei Fälle und ich stelle Ihnen den mit Abstand wichtigsten, dieser wichtigeren dieser beiden Fälle zuerst vor. Das ist der Fall sogenannter Ereignisfristen. Da knüpfen wir an ein bestimmtes Ereignis an, was da passiert, und sagen, nach diesem Ereignis, da kann die Frist anfangen zu laufen. Bestes Beispiel ist die Übergabe einer Kaufsache. Das ist ein Ereignis, das sich ereignet. Ich bekomme an einem bestimmten Datum, in meinem Beispiel war es der 25.01.26, bekomme ich diesen Gegenstand geliefert. Was sagt der 187 Absatz 1 für diese Ereignisfristen? Ist für den Anfang einer Frist ein Ereignis oder ein in den Lauf eines Tages fallender Zeitpunkt maßgeben, so wird bei der Berechnung der Frist der Tag nicht mitgerechnet, in welchem das Ereignis oder der Zeitpunkt entfällt. Hoppla! Das ist ein wenig erstaunlich. Gehen Sie mal zu dem Beispiel, das ich jetzt hier irgendwie gelb markiere. Ist ein bisschen anders, als ich es gerade gebildet habe. Nehmen wir die Daten, die da aufgeschrieben sind. Lieferung einer Kaufsache am 17. Januar 2026. Jetzt wissen Sie, bei so Kaufsachen, wenn es um Mängel geht, dieser Kaufsache, haben Sie eine 2-Jahres-Frist aus dem 438 Absatz 1 Nummer 3. Habe ich gesagt, 4-Jahres-Frist? 2-Jahres-Frist haben Sie aus dem 438 Absatz 1 Nummer 3, 2-Jahres-Frist. Und Sie wissen aus dem 438 Absatz 2, ab der Übergabe. Ist die Übergabe ein Ereignis im Sinne des 187 Absatz 1? Ja, ist sie. Also sagt Ihnen der 187 Absatz 1, obwohl die Übergabe am 17. Januar war, wird die zweijährige Frist erst anlaufen am 18. Januar. Das muss man sich klar machen. Ich weiß nicht, ob Sie es intuitiv auch richtig am Ende berechnen würden, wenn Sie das jetzt so nicht deutlich machen würde. Aber Sie, kann ich Ihnen nur so sagen, verschenken Punkte, wenn Sie hier nicht präzise sind. Das wird bei Verjährungsprüfungen sehr, sehr gerne gesehen und auch erwünscht, dass Sie präzise sind mit Blick auf nicht nur die Fristdauer, sondern auch ganz präzise, wann genau beginnt die Frist anzulaufen. Und da müssen Sie sich angewöhnen, der Regelfall 187 Absatz 1 nicht an dem Tag, wo das Ereignis stattfindet, sondern erst am Folgetag läuft die Frist an. Sehr gewöhnungsbedürftig, deswegen betone ich das so. Und jetzt gibt es noch eine Vorschrift für den Fristablauf. Schauen Sie mal in den 188 rein und dort nehmen wir uns gleich den Absatz 2 vor. Das ist nämlich hier wieder der Regelfall. Eine Frist, sagt der 188 Absatz 2, die nach Wochen oder Monaten oder mehreren Monaten umfassenden Zeitraum, wie insbesondere einem Jahr bestimmt ist. Das haben wir ja bei 438, das ist eine 2-Jahres-Frist. Also so eine Frist, sagt der 188-2, endigt im bei uns einschlägigen Fall des 187 Absatz 1, Schluck Kaffee, mit dem Ablauf desjenigen Tages, der letzten Woche oder letzten Monats, welcher durch seine Benennung oder seine Zahl dem Tage entspricht, in denen das Ereignis gefallen ist, auf das wir uns bezogen haben. Das bedeutet, in meinem Beispiel, ich hatte gesagt, Lieferung der Kaufsache 17. Januar. Fristanlauf, Vorsicht, 187 Absatz 1 erst am 18. Januar. Jetzt darf ich nicht einfach sagen, ah ja, 18. Januar angelaufen, also 2 Jahre später, 18. Januar abgelaufen. Sondern der 188 Absatz 2 sagt mir, für den Ablauf muss ich jetzt natürlich 2 Jahre draufgehen, aber dann wieder einen Tag zurück auf den Ereignistag. Also Fristablauf ist, sagt der 188 Absatz 2, nicht am 18., sondern am 17. Januar 2028. Und schließlich auch hier noch präzise, so wie ich es dann allerdings auch hingeschrieben habe, mit Ablauf des 17. Januar 2028. Auch da bitte gewöhnen sich diese Formulierung an. Ich hatte sie Ihnen eben beigebracht mit Blick auf den Anlauf der regelmäßigen Verjährungsfrist. Bei den Ereignisfristen brauchen wir das nicht so. Bei dem Anlauf der Frist, da brauchen wir diese Formulierung vor allen Dingen beim Ablauf der Frist. Und da müssen wir wieder uns klar sein, wenn da wir aus dem 188 Absatz 2 ablesen, dass Fristablauf sein soll an dem Tag, der dem Ereignistag entspricht. Ereignis, Lieferung war am 17. Januar, also muss an einem 17. Januar auch die Zweijahresfrist ablaufen. Dann müssen wir klar sein, ob an diesem Tag um 0, 12 oder 24 Uhr die Frist abläuft. Und ich hoffe, das sagt doch jetzt ja, 188.2, ja, mit dem Ablauf desjenigen Tages. Deswegen hier Ablauf des 17. Januar 28. Wenn Sie diese Technik des 187 Absatz 1, 188.2 gewöhnungsbedürftig finden, habe ich alles Verständnis dafür. Aber sie ist eben kein Thema, bei dem es sich empfiehlt, auf Lücke zu lernen. Wenn Sie diese Technik nicht können, machen Sie es vielleicht gar nicht falsch. Ja, so ein Laie, der würde wahrscheinlich hingehen und sagen, ja, zwei Jahresfrist, okay, 17. Januar wurde geliefert, zwei Jahre später, dann ist das wohl der 17. Januar 28. Jetzt könnte man auch noch irgendwie drüber nachdenken, ob der 17. Januar, ob es da zu welcher Zeit es ist, aber wenn da morgens um 9 Uhr geliefert wurde, dann kann ja nicht um 0 Uhr schon die Frist ausgehen, ja, und könnte ja auch sein, dass erst nachmittags geliefert wurde am 17. Januar 26, also sagen wir mal, Fristende am 17. Januar 28, 24 Uhr. Das wäre auch richtig, ja, aber von Ihnen wird hier nicht nur das richtige Ergebnis erwartet, sondern eben diese Technik, und die Technik ist sehr gewöhnungsbedürftig, Fristanlauf erst nach, am Tag nach Ereignis und Fristablauf, dann aber wieder zwei Jahre später, aber einen Tag zurück, mit Ablauf dann des entsprechenden Ereignistages. Völlig unter den Tisch fallen können die anderen Fristen, die sogenannten Beginnfristen, 187 Absatz 2, kommt, soweit ich sehe, in einer Klausur nicht vor. Da geht es nicht um ein Ereignis in einem Tag, sondern um den Tag als solchen. Ich habe Ihnen ein Beispiel hingeschrieben, Probezeit im Arbeitsverhältnis. Ja, das ist nichts, was Sie für Ansprüche so wirklich brauchen, aber wenn Sie eine Probezeit von 30 Tagen haben, ja, und keine Ahnung, Sie haben am Anfang Januar begonnen und am 31. fressen Sie das aus, ja, oder werden halt dann ohne was auszufressen gekündigt, dann würde man sagen, naja, der erste Tag wird schon mitgezählt nach 187 Absatz 2. Kommt aber für Sie faktisch nicht vor. Deswegen gewöhnen Sie sich lieber an, auswendig zu wissen, diese Kombi 187 Absatz 1 und 188 Absatz 2. Es gibt noch eine Ausnahme, die wird auch nicht so häufig, aber kann immer mal wieder passieren und wird deswegen, weil es so eine schöne Blumenvorschrift ist, dann noch gerne mitgeprüft, wo der Fristablauf mal ein bisschen nach hinten geschoben wird, in der Paragraph 193. Feiertage. Ist an einem bestimmten Tag oder innerhalb einer Frist eine Willenserklärung abzugeben oder eine Leistung zu bewirken und fällt der bestimmte Tag oder letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungs- oder Leistungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend. Sonnabend ist ein altertümliches Wort für Samstag. So tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag. Also, gehen wir nochmal kurz auf unser Beispiel von eben zurück, das ich gelb markiert hatte. Wenn der 17. Januar 2028, muss jetzt mal schauen, ich glaube, ich habe das so gemacht, dass es ein Freitag ist, ich kann es jetzt so schnell nicht nachschauen, aber ich bin mir relativ sicher, dann ist das alles fein. Wäre der 17. Januar aber ein Samstag, dann würde sich nach 193 der Fristablauf vorverschieben auf den nächsten Werktag. Das wäre nach dem Samstag, der Sonntag auch nicht, weil kein Werktag, sondern dann der Montag, und zwar der Ablauf des Montags, wieder Montag 24 Uhr. Das ist der Grund, vor allem diese Vorschrift, weswegen Sie regelmäßig Kalender mitbringen sollen, damit Sie beim Fristablauf auch bitte schön schauen, ob das Ganze auf einen Feiertag oder einen Samstag oder einen Sonntag fällt. Denn an solchen Tagen können Fristen nicht ablaufen. Es geht immer auf den nächsten Werktag. Und wenn der Montag ein Feiertag ist, dann nehmen wir halt den Dienstag, und am Dienstag ist es dann 24 Uhr, damit dieser Tag noch voll gewissermaßen als Chance zur Verfügung steht. dieses auf den Fristanlauf, steht nicht im 193 drin und ist tatsächlich auch so nicht gedacht. Das dürfen Sie nicht auf den Fristanlauf anwenden. So hatte ich tatsächlich aber mein Beispiel gebildet. Wie Sie vielleicht wissen noch, der 17. Januar 2026 war ein Samstag. Das ist ein normaler Liefertag für Kaufsachen, ist also kein ungewöhnliches Beispiel. Und da sagt man jetzt nicht, na, weil der ein Samstag war, wird irgendwie analog 193, läuft die Frist erst am Montag, dem 19. Januar 2026 an und kann dann auch erst mit Ablauf des 19. Januar 28 auslaufen. Wenn das ein Sonntag ist, dann wäre es wiederum mit Ablauf des 20. Januar 28. Nein, so macht man es nicht, sondern mit dem Fristanlauf hat der 193 einfach nichts zu tun. Gilt übrigens auch überwiegende Auffassung auch für Mietverhältnisse, nicht wahr? Da gibt es, wenn Sie kennenlernen, auch noch Ansprüche, zum Beispiel, wenn Sie ein Mietverhältnis gekündigt haben, ja, zum Ende des Jahres, dann haben Sie eine Rückgabeverpflichtung und wenn die eben auf einen Feiertag fällt, weil das Monatsende auf einen Feiertag fällt, dann müssen Sie vielleicht auch erstmal am 2. des Folgemonats, obwohl Sie dafür nicht zahlen, Ihre Mietwohnung zurückgeben. Der Vermieter ist allerdings auch aus dem Schneider, der muss nämlich demjenigen, der zum neuen Monat einziehen wird, obwohl er schon ab dem 1. die Miete zahlt, muss er ihm erst dann in solchen Fällen erst am 2. Monatszweiten die Wohnung übergeben, weil halt auch so eine Übergabe ist halt, darauf richten sich mietrechtliche Ansprüche, wie Sie noch sehen werden, und auch sowas ist nicht an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen geschuldet. Ja, kleiner Trick noch, den ich Ihnen hier eingebaut habe, wie Sie, wenn Sie lustig sind und keinen Kalender zur Hand haben, tatsächlich auch mal prüfen können, gewissermaßen im Kopf, ob ein bestimmtes Datum auf einen Samstag oder Sonntag fällt. Das ist gewissermaßen jetzt ein bisschen Spaßjura, die sogenannte Doomsday-Methode. Ich weiß nicht, ob Sie davon mal gehört haben. Ja, weiß man das vom Allgemeinwissen her nicht, aber wenn ich es Ihnen einmal gesagt habe, dann werden Sie es wahrscheinlich nicht mehr vergessen, dass es in jedem Jahr so bestimmte Tage gibt, die innerhalb eines Jahres auf denselben Wochentag fallen. Und diese Tage kann man sich relativ gut einprägen. Das sind nämlich, wie ich Ihnen aufgeschrieben habe, der 4.4., 6.6., 8.8., 10.10. und 12.12. sowie der 9.5., 5.9., 7.11. und 11.7. Können Sie mal nachprüfen an diesem Jahr, in diesem Jahr und sogar auch der letzte Tag im Februar. Ursprünglich geht man sogar vom letzten Tag im Februar aus. Also, habe ich Ihnen sogar aufgeschrieben, im Jahr 2026 ist es der Samstag. Also all diese Tage, die ich Ihnen eben genannt habe, fallen auf einen Samstag. Also wenn Sie zum Beispiel am 3. Oktober Geburtstag haben, dann wissen Sie, der 10. Oktober ist ein Samstag. Da kann ich Ihnen so aus der Hand schon sagen, dann muss auch 10 minus eine Woche, 7 Tage, der 3. Oktober in diesem Jahr ein Samstag sein. Schlechte Nachrichten für alle die, die einen Feiertag lieber gerne mitten in der Woche sehen. Oder jetzt völlig freie Fantasie, der 25.6., wenn Sie da Geburtstag haben, kann man sich überlegen, was ist das für ein Tag? Wir wissen, dass der 6.6. ein Samstag ist, also muss plus 7 auch der 13. oder 20.6. und auch der 27.6. ein Samstag sein. Also hätten Sie, wenn Sie am 25.6. Geburtstag haben, in diesem Jahr an einem Donnerstag Geburtstag. So kann man alles ausrechnen. In den ersten 3 Monaten ist es zugegebenermaßen ein bisschen schwieriger. Aber auch da, nicht wahr, 28. Februar, wir haben im Jahr 2026 keinen Schalter, 28. Februar ist ein Samstag, das bedeutet, Sie wissen, der 1. März, wie auch der 29. März sind dann Sonntag, Sie wissen auch wiederum, wenn der 28. Februar ein Samstag ist, dann muss auch der 31. Januar ein Samstag sein, können Sie sich auch den Januar zurückrechnen. Und schließlich, das Ganze läuft eben, weil, Sie wissen ja, ein Jahr hat 365 Tage, die Zahl 364 ist durch 7 teilbar. Das bedeutet, wir haben eigentlich, müsste es immer so mit dem gleichen Doomsday durchlaufen, aber es ist ein Tag zu viel. Das bedeutet, der Doomsday geht in jedem Jahr einen Tag weiter. Haben wir also im Jahr 2026 den Samstag als den Doomsday, dann wird im Jahr 2027 der Sonntag der Doomsday sein. Und dann Vorsicht, 2028 ein Schaltjahr, da wandert der Doomsday um 2 Tage, weil der Februar einen 29. Tag hat. Das heißt, wir hätten dann im Jahr 2028 nicht den Montag, sondern den Dienstag als Doomsday. Und wir wissen schon jetzt im Jahr 2028, wer am 11. April Geburtstag hat, ist von mir jetzt nicht vorbereitet, aber der sollte das an einem Dienstag haben. Prüfen Sie es mal nach und schreiben Sie in den Kommentaren, ob es passt und ob Ihnen diese Methode Spaß macht. Alternative wäre, einen Kalender mitzubringen. Ja, was gibt es noch am Ende dieser Veranstaltung anzufügen? Sie wissen jetzt, wie man diese Fristen berechnet. Sie wissen, wie sie anlaufen, sie wissen, wie sie ablaufen. Das ist schon ganz, ganz viel, was sie brauchen. Sie sollten noch wissen, dass es etwas gibt, was wir bezeichnen als Hemmung der Verjährung, wo ein Stoppschild unterwegs eingezogen wird, weil der Gesetzgeber sagt, dieses Vertrauen auf Seiten des Schuldners, dass da dann bald nichts mehr kommt, das wird unterbrochen, da passiert irgendetwas. Da gibt es jetzt innerhalb der Hemmung der Verjährung verschiedene Sorten von Hemmung, die ich Ihnen hier mal versucht habe, strukturiert runterzubrechen. Also einerseits relativ selten die Anlaufhemmung. Also familiäre Gründe 207, 208, wenn also Leute in bestimmten familiären Situationen sind, wo man nicht erwartet, dass sie Anspruch Geld machen können, dann läuft die Verjährungsfrist gar nicht erst an, obwohl sie eigentlich anlaufen würde. Hinten raus Ablaufhemmung, etwas häufiger, gut nachvollziehbar der 210. Das ist alles Wissen, was Sie nicht besonders tief wissen müssen, wo es schon eigentlich viel zu viel ist, wenn Sie es mal gesehen haben. Wo man im 210 sagt, also wenn eine Frist für einen Anspruch eines Minderjährigen ablaufen würde und der ist immer noch minderjährig, kann man dem Minderjährigen nicht zumuten, dass er seinen Anspruch als Minderjähriger geltend macht. Deswegen warten wir, bis der 18 ist, dann geben wir ihm noch ein paar Monate und dann kann erst der kann die Verjährungsfrist ablaufen und Verjährung eintreten. Ja, Nachlassschwebe, Fall des 211, ziemlich abgefahren. Verkäuferregress, das sind so Ketten, Lieferverhältnisse mit Ansprüchen, wo ich als Verkäufer vom Kunden in Anspruch genommen werde und bevor ich mit dem Kunden nicht abgewickelt habe, verjähren dann auch nicht meine Regressansprüche gegen den Lieferanten hinter mir. Ja? Also da wartet gewissermaßen die Verjährung, weil das Gesetz Verständnis dafür hat, dass in eine andere Richtung erst etwas passieren muss. Das mit Abstand häufigste ist das, was hier in der Mitte steht, nämlich die, ich habe sie mal jetzt, das ist mein Begriff und der ist kein fest geprägter Begriff, ich habe es mal als Weiterlaufhemmung bezeichnet. Also das ist die, wenn Sie wollen, normale Hemmung der Verjährung. Da ist die Verjährungsfrist schon irgendwo unterwegs und dann passiert mitten zwischendurch etwas, wo der Gesetzgeber sagt, so, jetzt müssen wir mal die Uhr anhalten. Schauen Sie mal in den Paragraphen 203 hinein. Denkbar kurz. Schweben zwischen Schuldner und Gläubiger Verhandlungen über den Anspruch oder den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der eine oder der andere Teil die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein. Erklärt sich, glaube ich, relativ klar. Solange Verhandlungen andauern darüber, ob jetzt gezahlt werden soll, da soll man nicht kalt erwischt werden durch die Verjährung. Ja, Verhandlung ist an sich was Gutes. Man versucht das irgendwie einvernehmlich aus der Welt zu schaffen. Da soll das Verjährungsrecht dem keinen Strich durch die Rechnung machen. Was wir nicht wollen als Gesetzgeber in der Situation ist der 212, den wir eben schon kurz gesehen haben. Wir wollen nicht, dass dann nach Verhandlungen die Verjährung neu beginnt. Dann würde sich niemand mehr die Verjährungsfrist neu beginnen. Dann würde sich niemand mehr auf Verhandlungen einlassen. Aber während der Verhandlung das unterbrochen ist, das ist nur sachgerecht. Und das dann gewissermaßen nicht in der Sekunde nach dem Abbruch der Verhandlungen schon die Verjährung eintreten kann, sondern dass dann noch so eine Art Gnadenfrist von 3 Monaten nach dem Satz 2 gilt, ist, glaube ich, auch verständlich. Sehr wichtig beim 203, Verhandlungen ist etwas Beiderseitiges. Also, wenn ich als Schuldner mehrfach meinen Gläubiger, ist die realistische Situation, wenn ich als Gläubiger, der noch etwas haben will, mehrfach meine Schuldnerin anschreibe und ihr sage, du, ich habe da noch einen Anspruch, bitte antworte mir doch endlich, fast schon verzweifelt, bettelnd, sag mir doch etwas. Und die Schuldnerin entweder antwortet gar nicht oder sie sagt, da ist kein Anspruch, geh weg, ja. Das ist kein Verhandeln, wenn sich da nicht immer ernsthaft darauf einlässt, sondern nur kursorisch oder gar keine Antworten von sich lässt, dann ist es keine echte Verhandlung und das bedeutet tatsächlich dann aber auch, dass überhaupt keine Hemmung nach 203 eintritt. Wenn das passiert und als Gläubiger droht jetzt langsam die Verjährung und der Schuldner will sich nicht einlassen, darauf mit ihm zu sprechen, dann bleibt ihnen nur das, was der 204 ihnen lässt, nämlich Rechtsverfolgung. Die Verjährung wird gehemmt durch, machen wir nur die einfachsten Sachen hier, die Erhebung auf der Klage auf Leistung oder auf Feststellung des Anspruchs. Nummer drei, die Zustellung eines Mahnbescheids, so eine Art kleines, nicht streitiges, aber auch Gerichtsverfahren. Und was habe ich hinten noch etwas, was ich mit Ihnen teilen wollte? Ja, Nummer vier, Es gibt so Schlichtungsstellen außergerichtlich, so Gütestellen, die auch sich darum kümmern, ob vielleicht irgendwie noch einvernehmlich ein Anspruch irgendwie gesettelt werden kann. Aber das Wichtigste wäre für Sie eigentlich sogar schon der 204 Absatz 1, muss ich sagen. Nummer 1 tatsächlich, also die Erhebung der Klage. Das ist natürlich vom Kalkül des Gesetzgebers her Ihnen auch unmittelbar klar. Wenn ich geklagt habe, dann habe ich ja sogar mit einem gewissen Kostenrisiko mich dieses Anspruchs berühmt und ich habe tatsächlich auch meiner Schuldnerin ein Warnzeichen geschickt. Du darfst kein Vertrauen entwickeln darauf, dass ich mit diesem Anspruch nicht mehr komme, sondern ich gehe jetzt, nachdem du mir die kalte Schulter gezeigt und nicht mit mir verhandelt hast, gehe ich jetzt ultimativ vor und nehme die staatliche Hilfe bei der Durchsetzung dieses Anspruchs dazu. Und dann ist natürlich kein Vertrauen da. Das bedeutet, dann wird die Verjährung gehemmt. Und erst wenn das Gerichtsverfahren vorbei sein sollte, das muss nicht immer mit dem Urteil enden, das kann auch auf andere Weise enden, ein Stillstand des Verfahrens, was weiß ich, dann könnte die Verjährungsfrist tatsächlich weiterlaufen. Das ist der Grund, weswegen gerade bei Ansprüchen, die der regelmäßigen Verjährungsfrist unterliegen, in Anwaltskanzleien gegen Ende des Jahres immer Betrieb ist. Die überlegen dann, was können wir noch tun, um die Verjährung zu hemmen. Vielleicht wird erst so ein bisschen mit Verhandlungen rangebaggert, aber wenn dann die Schuldnerin die kalte Schulter zeigt, dann muss halt schnell irgendwie entweder ein Güteantrag her oder es muss ein Mahnbescheid her oder es muss tatsächlich schnell noch vor Ablauf des Jahres Klage erhoben werden. Die ZPO übrigens hat dann nochmal Methoden, wenn es ein bisschen dauert, bis die Schuldnerin die Klage zugestellt bekommt, wie das wieder ins alte Jahr reingerechnet wird. Das bedeutet, eine Verzögerung, die dann innerhalb des Gerichtes stattfindet, die muss ich als Gläubiger nicht auf mir sitzen lassen. Es genügt gewissermaßen, wenn ich dann noch im alten Jahr die Klage erhoben habe. Was bedeutet das für Sie? Das ist jetzt die letzte Folie für die heutige Einheit. Wie prüfen Sie das in der Klausur? Eigentlich habe ich ja das Anspruchsschema mit den drei Punkten, vielleicht gehe ich sogar dahin nochmal zurück, ganz am Anfang Ihnen nochmal erläutert. Ich lege es hier nochmal auf. Sie erinnern sich, Anspruch entstanden, Anspruch erloschen, Anspruch durchsetzbar. Vielleicht sollte ich nochmal sicherheitshalber dazu sagen, es gibt sehr geteilte Meinungen darüber, ob man diesen Dreischritt sklavisch auf jeden juristischen Sachverhalt pressen sollte. Meine Meinung ist, das sollte man nicht tun. Es zeugt von unguter Schwerpunktsetzung, wenn ich eine Klausur vor mir habe, die nur Anlass gibt, über Punkt Römisch 1 etwas zu diskutieren. Und wenn ich dann noch wie manisch die Punkte Römisch 2 und 3 dahinter schiebe und nur sage, es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass der Anspruch erloschen wird und es gibt keine Einreden, die geltend gemacht wurden. Sondern ich nehme das Schema sinnvollerweise nur dann her, wenn es an mindestens zwei dieser drei Punkte etwas zu sagen, etwas zu diskutieren gibt. Der Verjährungsfall ist aber nun eben einer, wo es regelmäßig bei zwei Sachen etwas zu diskutieren gibt, weil wir ja gerade einen Anspruch erstmal irgendwo bei Römisch erstens begründen müssen, dann vielleicht nichts zu sagen haben zu Römisch zweitens, aber dann bei Römisch drittens wieder sind und uns fragen, ob der Anspruch durchsetzbar sind. So, dahin geht jetzt meine Lösungskizze, knüpft an diesem dritten Punkt an. Anspruch durchsetzbar, die setzt die ersten zwei Punkte gewissermaßen still voraus. Und dann prüfen Sie einfach das runter, was wir gemeinsam gerade besprochen haben. Nämlich, Sie sagen vielleicht ganz am Anfang, das war mir jetzt kein einzelnen Gliederungspunkt wert, dass es sich um einen Anspruch handelt nach 194, der Verjährung unterliegt. Dann bestimmen Sie erstmal die Länge der Verjährungsfrist, regelmäßig oder irgendeine andere Frist. Dann berechnen Sie den Fristlauf und das machen Sie wiederum sorgfältig, indem Sie zunächst mal schauen, wann läuft die Frist an, regelmäßig, ja, vielleicht sollte man das noch ergänzen bei der regelmäßigen Verjährungsfrist hätten wir den 199.1, den hatten wir ja schon gesehen. Es ist jetzt nicht so häufig in Klausuren, deswegen habe ich den da nicht hingeschrieben, aber vielleicht schreibe ich ihn einfach auch nochmal dazu. Das kann natürlich auch sein, dass der 199.1 die Frist anlaufen lässt. Aber bei den insbesondere häufig zu prüfenden Kaufrechtsmängelgewährleistungsfristen hätten Sie eben den 187 Absatz 1. Da ist eine Übergabe an einem bestimmten Zeitpunkt, eine Lieferung eines Gegenstands passiert. Und das ist das Ereignis, an dem Sie anknüpfen und Sie wissen, nach 187 Absatz 1, dann Fristbeginn am Folgetag. Dann könnten Sie diskutieren die Hemmung der Verjährung, das sollten Sie aber auch nur tun, wenn es dafür Ansatzpunkte gibt. Wenn niemals verhandelt wurde oder Klage erhoben wurde, dann lassen Sie den Punkt einfach weg und gehen sofort zum Fristablauf. Und da folgt eben auf den 187 Absatz 1 auf dem Fuße der 188 Absatz 2. Das heißt, Sie müssen den Ablauf desjenigen Tages nehmen, der dem Ereignistag entspricht. Ja, also wenn Ereignis am, was war mein Beispiel, 17. Januar war, dann wäre mit Ablauf des 17. Januars zwei Jahre später vorbehaltlich Sonn- oder Feiertag die Frist abgelaufen. Und die Rechtsfolge auch wiederum wichtig. Da müssen Sie sehr genau in den Sachverhalt reinschauen, nämlich hat denn die Schuldnerin tatsächlich sich schon darauf berufen? Wenn ja, dann können Sie sagen, sie hat diese Einrede geltend gemacht und damit ist der Anspruch für die Gläubigerin nicht mehr durchsetzbar. Sie können noch dazu schreiben, sie ist zwar erfüllbar, wenn sie möchte, kann sie gerne zahlen, aber ist jedenfalls nicht mehr durchsetzbar. Sagt Ihr Sachverhalt hingegen nichts dazu, ob die Schuldnerin diese Einrede erhoben hat, sondern ist nur allgemein davon die Rede, dass entsprechend viel Zeit verstrichen ist, müssen Sie sehr, sehr sorgfältig formulieren. Und dann sollten Sie sagen, kann die Schuldnerin diese Einrede erheben? Wenn sie das tut, dann ist der Anspruch nicht mehr durchsetzbar. Tut sie es aber nicht, kann der Anspruch sogar durchgehen. Kurze Zusammenfassung, was wir heute gemacht haben. Eigentlich nur ein Thema. Nämlich Verjährung. Wir haben gesagt, das ist eine Einrede, ein Leistungsverweigerungsrecht. Man kann, wenn man möchte, verjährte Ansprüche noch bedienen. Wenn man so blöd ist, es zu tun und dann nachher darauf kommt, dass ja eigentlich verjährt war, 214 Absatz 2 ist zu spät, kann man das Geld nicht mehr wieder zurückholen. Verjähren tun nur Ansprüche und keine Gestaltungsrechte, insbesondere nicht das Rücktrittsrecht. Diese Falle wird Ihnen irgendwann gestellt werden, deswegen sage ich es schon jetzt so deutlich. Und bei diesem Rücktrittsrecht denken Sie an 218, der Ihnen da sagt, auch der Rücktritt kann, wie man sagt, verfristen. Und das geht dann rechtstechnisch, indem er unwirksam ist. Das bedeutet, diese einseitige Gestaltungserklärung, die Sie in den Rechtsverkehr reinschicken, die ist ohne Rechtsfolgen, die ist in den Wind gesprochen. Da passiert nichts. Und sie knüpft an die Verjährung des Primäranspruchs, so habe ich es bezeichnet, das ist also der ursprüngliche Leistungsanspruch. Also wenn ich zum Beispiel einen Gegenstand, einen Schrank gekauft habe, um dessen Mängel es dann am Ende des Tages geht, ist die Frage, ist eigentlich mein Liefer- oder Nacherfüllungsanspruch, wie wir das später im Kaufrecht nennen, ist der verjährt. Und wenn der verjährt ist, dann wäre auch mein Rücktritt nicht verjährt, weil er nicht verjähren kann, sondern wäre der Rücktritt verfristet und damit die Ausübung des Rücktritts unwirksam. So würde man das präzise formulieren. Wir hatten gesehen, Vorsicht, Verjährung und Verwirkung klingen ähnlich. Das eine steht fein im Gesetz drin, da kann man wunderbar damit arbeiten, das sollten Sie auch ordentlich und säuberlich prüfen. Das andere steht nicht im Gesetz drin, das dürfen Sie kennen, Sie dürfen wissen, es hängt an 242 BGB und an viel Behauptungen, die dazu aufgestellt werden. Gerichte bekommen das regelmäßig von den Rechtsanwälten vorgetragen, denen nichts Besseres einfällt, aber Sie sollten das, ich möchte fast schon sagen, niemals bejahen. Sie sollten die beiden Voraussetzungen kennen, Zeit- und Umstandsmoment. Sie sollten ein paar Takte dazu verlieren, vielleicht auch das ein Argument pro Verwirkung würdigen, aber dann am Ende des Tages sich doch bitte dagegen entscheiden. Und wenn Sie es brauchen, wäre das für mich mitschlagendste Argument, dass man nicht die Regeln zur Verjährung unterlaufen darf durch eine weite Auslegung von 242 BGB. Wir hatten uns bei der Verjährung dann angeschaut, was Fristen sind. Wir hatten gesehen, regelmäßige Verjährungsfrist, 3 Jahre, häufig auch kürzer, insbesondere die 2-Jahresfrist im Kaufrecht. Werden Sie alles aber im Schuldrecht BT noch sehen. Wir hatten gesehen, man kann das Ganze vertraglich manipulieren. Fälle, die Ihnen unterkommen werden, werden in der Regel Fälle sein, wo das in AGB oder manchmal auch außerhalb von AGB gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern gemacht wird. Und da sage ich Ihnen so mal unter dem Strich, geht das nicht. Einige der Vorschriften, weswegen das nicht geht, stehen auf der Folie, lernen Sie aber später kennen. Es genügt mir schon, dass Sie ein bisschen sensibel werden, dass man Verbrauchern da keine Verjährungsverkürzung auf 2 Monate irgendwie unterjubeln kann. Dann haben wir gesehen, Vorsicht bei der Formulierung zum Anlauf der Verjährungsfrist. Die spezifische Regel des 199 Absatz 1 für die regelmäßige Verjährung, wo wir schauen, wann hat jemand von dem Umstand und dem Anspruch Kenntnis erlangt. Und dann nehmen wir aber auch nicht diesen Zeitpunkt, sondern wir nehmen den Ablauf dieses Jahres für den Fristbeginn. Bei den Ereignisfristen nehmen wir schon das Ereignis, an das sich der Fristlauf knüpft, dann aber nach 187 Absatz 1 Fristanlauf erst am Folgetag. Fristberechnung heißt insbesondere auch ein Blick auf das Fristende. Wann ist der Fristablauf? 188.2 ist da die Vorschrift, die sagt, das ist derjenige Tag, der dem Ereignistag entspricht. Nur der Vollständigkeit halber, wenn wir die regelmäßige Verjährungsfrist haben, ist das natürlich immer der Jahresablauf. Also wenn mein 199 Absatz 1 Tatbestand, dass ich von dem Anspruch gehört habe und ihn jetzt erstmals durchsetzen könnte, irgendwann jetzt im Januar 26 war, dann würde die regelmäßige Verjährungsfrist anlaufen mit Ablauf des Jahres 26 und die regelmäßige Verjährungsfrist würde ablaufen mit Ablauf des Jahres 2029. Das bedeutet, am 01.01.2030 wäre der entsprechende Anspruch verjährt. Wir hatten gesehen, Feiertage führt dazu, dass man ein bisschen nach hinten schieben muss. Die Verjährung kann manches Mal auch mal gehemmt sein. Das Wichtigste für Sie ist hier der 203 und 204 und die Einsicht, dass einseitige Forderungen noch keine Verhandlungen sind. Das führt Sie zu diesem Prüfungsschema. Ich hoffe, ich dränge daran, an den Beginn der nächsten Einheit ein kleines Fältchen dazu zu stellen, das dann die Inhalte auch nochmal wiederholt. Für diesen Moment wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Danke Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Freue mich auf jedwede Kommentare und sage bis zur nächsten Einheit.